Hier ist sie, es ist soweit, es geht los mit der EM-Vorschau hier im Rasenfunk. Wir wollen heute sprechen über die Gruppen A bis C und zwar mit Nele Hüpper, freie Sportjournalistin, unter anderem für den NDR. Tobias Escher, den kennt ihr vom Bundesliga, von Rocket Beans, von seinen Büchern und so weiter und so fort. Und Florian Buchner ist auch hier von Eurosport. Jetzt geht's los.
Und nun der Rasenfunk.
Rincorsa di Sakai, il tiro. Siamo! 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 Campioni d'Europa! 23:54 minuti in Italia! L'Italia è campione d'Europa per la seconda volta della sua storia! La parata Donnarumma!
Die große EM-Vorschau.
Muss ich das übersetzen, liebe Hörerinnen und Hörer? Nein, muss ich nicht. Ihr wisst natürlich alle, dass das der Kommentator war beim letzten Fehlschuss der Engländer im EM-Finale der letzten EM. Und jetzt wollen wir blicken auf die aktuelle im Jahr 2024 hier in Deutschland. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der @gnetzer auf mastodon.social und bei Bluesky. Und ich freue mich sehr, hier zu begrüßen, unter anderem Nele Hüpper. Servus Nele, schön, dass du da bist.
Ja, moin.
Hallo Tobi Escher. Schön, dass du Zeit hast.
Moin, hallo.
Und Flo Bogner ist auch hier. Servus, Flo.
Dann muss ich auch Servus sagen.
Servus. Ja, sehr gut. Also, ihr seid genau richtig hier, denn im Rasenfunk gibt es die heiße EM-Coverage. Wir haben schon eine Vorschau aufgezeichnet zum deutschen Team. Wir werden heute zwar auch nochmal über Deutschland sprechen, aber ein bisschen kürzer, aber 90 Minuten Deep Dive, die gibt es schon hier in diesem Feed oder wenn ihr es auf YouTube seht, hier auf diesem Kanal. Und es wird dann zur EM natürlich das klassische Menü bei uns geben. Einerseits besprechen wir natürlich morgen auch noch die weiteren Gruppen, die Sendung kommt dann morgen raus und dann gibt es zu jedem Spieltag eine einzelne Sendung. Es wird auch noch ein Tribünengespräch aufgezeichnet werden zu den Kosten rund um die EM. Das wird wahrscheinlich am Dienstag erscheinen. Also einfach den Rasenfunk überall abonnieren, dann verpasst ihr nichts und ihr könnt uns sehr gerne unterstützen, denn der Rasenfunk ist allein von euch crowdfinanziert. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie das geht und ihr könnt uns auch den Kiosk leer kaufen, denn da muss alles raus. Wir haben jetzt 50% Rabatt auf alles gemacht. Tiefer können wir nicht mehr gehen. Es muss komplett leer gekauft werden. Wir stellen ja den Kiosk ein, so ziemlich nach der EM wird das dann der Fall sein. Das heißt, bitte macht den leer, kiosk.rasenfunk.de. Wir wollen blicken auf dieses Turnier und wir wollen blicken auf möglicherweise ein, Achtung, Triggerwarnung für eine hier in der Runde, Sommermärchen 2.0. Das wollen wir diskutieren. Und Nele, es ist mir zu Ohren gekommen, dass du dieses Wort nicht mehr hören kannst. Warum ist denn das der Fall?
Ich möchte nicht mehr, wirklich nicht. Also, wenn ich noch wirklich, ich habe das auch schon in den Chat geschrieben, bevor wirklich? Wir uns hier zusammen, ja, also, wenn ich noch einmal Sommermärchen 2.0 irgendwo höre, lese oder sonst was, muss ich irgendwas anzünden, weil, also, sind wir mal, also, zu meiner Genese, ne, ich war, bei 2006 war ich in der 6. Klasse, da war ich 12 oder 13, ich habe das schon so mitbekommen, okay, in so einer kindlichen Euphorie, ich war auf dem Gymnasium und wir haben da auch die EM, WM so ein bisschen nachgespielt und ich weiß noch, dass ich im Frankreich-Team war und wirklich traurig war, als Frankreich dann nicht gewonnen hat. Und ich weiß auch noch, wie ich vorm Fernseher gesessen habe und geheult habe, als Italien das Halbfinale gewonnen hat. Das weiß ich noch. Das sind so meine Sommermärchenerinnerungen. Jetzt kommt wieder so ein großes Turnier. Ich bin ein bisschen älter geworden, also ich bin ja so, weiß ich. Und ich habe richtig
wie
Bock.
Ja. Das kann auch keiner ausrechnen, wenn du 2006.
Das geht nicht. Also ich bin gerade 30 geworden, also ich bin im Oktober 30 geworden. Ich werde jetzt wieder im Oktober wieder ein Jahr älter und habe richtig Bock drauf. Egal. Wir haben jetzt ein Großturnier in dem Land, in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich geboren worden bin. Und ich habe aber auch ganz viel wegen dieser ganzen gesellschaftlichen Lage, in der wir uns befinden, einen ganz dicken Knoten im Hals und im Kopf und im Herzen. Auch wenn dieser Fußballsommer wahrscheinlich ganz nett wird. So, aber wir haben systematische Probleme in unserer Gesellschaft und so ein großes Ereignis, so ein 4 Wochen schwarz-rot-geile Stimmung kann einfach nicht die Klimakrise lösen, das soll sie auch nicht, aber wir haben echt Probleme in unserer Gesellschaft und ich finde, dass so ein Turnier da mal 4 Wochen einfach auf so Pause drücken und dann einfach weitermachen, so wie das im Sommermärchen 1.0 dann wohl so war. Ja. Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Also ich habe auf dieses Sommermärchen-Gelaber einfach auch keinen Bock mehr, weil wie geht denn okayer Patriotismus in diesen Zeiten? Also ich finde, das sind Fragen, die, ja, also ich finde, das sind Fragen, die kann man sich mal stellen. Und
zum kurzen Einstieg.
Okay. Ja, sorry. Wie viel Zeit haben wir heute?
Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich finde, die Rasenfunk-Bubble ist auch eine, die mit diesen Gedanken umgehen kann.
Ja,
so.
Das stimmt.
Also, und ich finde es auch völlig fair, sich darüber auch Gedanken zu machen, auch wenn wir jetzt gleich dann über Sport sprechen wollen. Weil ich finde, es ist wichtig.
Aber ich glaube, es ist doch so ein bisschen, also das Sommermärchen damals ist halt entstanden, weil es so eine Welle halt aufgenommen hat, sportlich während des Turniers. Also vorher hat niemand gesagt, das wird mega geil, diese WM. Also das war schon auch so ein bisschen so gezwungen und hier steht mal so ein schüchterner Verkaufsstand beim Lidl mit irgendwie so Fandevotionalien, aber so richtig jetzt auf Vollgas getrimmt war damals auch keiner und das entstand dann erst wirklich durch die Energie des Sports. Und das wünsche ich mir so ein bisschen auch, dass halt durch den Sport das Ganze und nicht, wir müssen ja jetzt irgendwie die Deutschlandfahne raushängen oder hier irgendwie die Blümchenketten in Schwarz-Rot-Gold tragen oder so, sondern vielleicht steht halt einfach irgendwie ein cooler Vibe über das Turnier hinweg und dann kann man das so und so. Aber wenn man natürlich jetzt schon mit dieser Erwartungshaltung Sommermärchen 2.0 irgendwie an die ganze Sache rangeht, dann wird es ja schon verkopft und dann wird es ja schon verkrampft und das soll es halt irgendwie nicht sein.
Es ist ja wie vieles in der Gesellschaft auch sehr nostalgisch belegt, weil natürlich mit diesem Sommermärchen, wenn du nicht 30 plus bist, dann kannst du damit ja auch praktisch gar nichts mehr anfangen, weil du es nicht in dem Maße miterlebt hast. Und gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass das damals ja, wie du es gerade schon gesagt hast, Flo, sehr spontan kam und nicht geplant war und auch die Stimmung vor der WM ja auch nicht überbordend gut war. Also auch gesellschaftlich. Ist ja nicht so, dass wir gesellschaftliche Krisen im Jahr 2024 gepachtet haben. Ich meine, 2006 war Hartz IV noch nicht so lange her, es war Irakkrieg und so weiter. Da war ja die gesellschaftliche Stimmung auch mies. Das ist ja jetzt nicht anders. Und da kann natürlich so ein Turnier helfen. Aber jetzt 1:1 das zu haben wollen wie damals, das wird nicht funktionieren. Was nicht heißen muss, dass es nicht ein guter Sommer werden kann. Also ich bin da schon für Eskapismus zu haben. Und ich muss da auch nicht immer die Quervergleiche zur Politik ziehen und auch den Fußball nicht politischer aufladen, als er ohnehin schon ist. Also für mich ist dieser Eskapismus kann schon eine gute Sache sein. Man hat auch das Gefühl, dass die Gesellschaft sich auch einem Erfolg hinsehnt. Also das ist, glaube ich, der große Unterschied zu 2006, wo wirklich sehr viele Leute sehr kritisch waren. Und dann das erst kam mit der Zeit, habe ich schon deutlich das Gefühl, dass die Leute jetzt einen Erfolg haben wollen und sich da auch noch ein Stück weit hinsehnen und sich das ein Stück weit schönreden sogar.
Was du ja auch wieder soziologisch herleiten könntest, denn es gibt einen Stillstand in Deutschland, die Infrastruktur bröckelt, wo es nur geht. Und auch Deutschland ist quasi auf dem absteigenden Ast wirtschaftlich und infrastrukturell und so weiter und so fort. Und das deutet sich im Sportlichen aber auch, bildet sich das ab. Also ich habe einen guten Kollegen, Flo kennt ihn auch noch, Daniel Börlein, getroffen in Nürnberg. Und der hat mir zum Beispiel erzählt, er war beim Länderspiel gegen die Ukraine mit seinen Söhnen und meinte, ja, die halten halt Deutschland für eine totale Losertruppe, weil die immer in der Vorrunde ausscheiden, seitdem die Deutschland verfolgen. Ich wollte ihnen mal zeigen, dass die gewinnen. Ich habe jetzt nach dem 0:0 nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich hoffe, dass es geklappt hat. Aber das kommt ja auch mit dazu. Es hat keinen guten Ruf. Gleichzeitig finde ich es natürlich interessant, dass der Autor des Buches, die Weltmeister von Bern, hier über Nostalgie und so weiter spricht. Kann ich sehr empfehlen. Ich bin mittendrin. Wird es hoffentlich auch noch was im Rasenfunk zu geben. Werde ich verlinken. Ein Punkt, den ich noch machen wollte und ich glaube, vielleicht knüpft das dann nämlich auch an das an, was du gesagt hast, Nele, zum wie funktioniert Patriotismus. Was mich vor allem stört am Begriff Sommermärchen ist, dass das ein extrem, verzeiht mir den Begriff, aber ihr wisst alle dann, was gemeint ist, biodeutscher Begriff ist. Denn es war kein Sommermärchen. Es war für Teile unseres Landes und unserer Gesellschaft war es ein Sommermärchen, für die war es toll und da hat das ganz, ganz viel Spaß gemacht, aber redet doch mal zum Beispiel mit Menschen, die eine internationale Biografie aus Italien kommend haben. Redet einfach mal mit denen, wie die sich damals wohlgefühlt haben hier. Sprecht mit Menschen, die mit anderer Hautfarbe unterwegs waren in Deutschland. Und das ist nämlich die Sache, dieses Sommermärchen, das sowieso schon eine Verklärung ist, das gab es so nie für alle in der Gesellschaft. Es war immer nur ein Teil der Gesellschaft. Der hat sich gefreut, der hat sich wiederentdeckt und der hat auch einen Patriotismus in sich wiederentdeckt. Und vielleicht kann das ja die Aufgabe an dieses Turnier hier sein, dass wir es vielleicht schaffen, patriotisch zu sein oder stolz auf die Leistung des deutschen Teams, aber ohne andere auszuschließen, indem wir auch gleichzeitig anerkennen, andere Teams sind auch gut. Es geht nicht darum, dass Deutschland als Land irgendwie besser ist, sondern es geht hier um einen sportlichen Wettbewerb, in dem man auch sehr gut verlieren kann. Macht euch gefasst, liebe Leute. Deutschland ist vielleicht gar nicht unser EM-Favorit. Und vielleicht könnte das ja dann ein Sommermärchen werden, wenn man unbedingt bei dem Begriff bleiben will, dass es eben nicht exkludierend ist, sondern inkludierend. Ich weiß, das hört sich jetzt auch sehr abstrakt an und ich kann es jetzt auch gerade nicht besser in Worte fassen, aber vielleicht gelingt uns ja das. Und dann wäre es ja auch ein Erfolg.
Da finde ich aber auch schon schwierig, dass man dann eine Fußballmannschaft mit diesen Erwartungen voll frachtet. Und das macht es ja dann das Ganze so kompliziert, weil du es eben diese Aspekte, die ich dir nicht absprechen will, denen ich auch zustimme, die kannst du aber schlecht von außen einer Fußballmannschaft zuschreiben. Und am Ende ist natürlich ein sportlicher Wettbewerb.
Aber ich schreibe es doch den Fans zu,
nicht dem. Ja, natürlich also, den Fans zu, aber natürlich kann diese Mannschaft nur das, ist dann quasi ein Spiegelbild für das, was die Leute in dieser Mannschaft sehen wollen, egal ob sie erfolgreich ist oder nicht erfolgreich. Deswegen ist es, ich tue mich immer das schwer, eine Mannschaft mit so viel Ballast dann aufzuladen, weil das, glaube ich, auch der Mannschaft dann nicht gut tut.
Also ehrlich gesagt, ich habe gar nicht über das Team gesprochen. Also das, was ich gesagt habe, funktioniert sowohl bei einem Gruppenaus als auch bei, wenn das Team Europameister werden sollte. Mir geht es tatsächlich um eher so die Zuschauerinnen und Zuschauer, die eben am Rande sitzen. Und natürlich, man darf ja auch darauf hoffen, dass Deutschland Erfolg hat. Warum soll man das denn nicht? Also wäre das jetzt irgendwie falscher Patriotismus, nur weil es eben auch eine Form des Patriotismus ist? Nee, denke ich nicht. Sehr ein sportlicher Wettbewerb. Aber ich glaube, es geht eben darum, den Blick dafür zu haben, dass jeder Fan eines anderen Teams, der vielleicht auch in Deutschland geboren wurde und eben wegen einer anderen Sozialisation mit einem anderen Team mithält. Und damit meine ich jetzt nicht nur Menschen mit internationaler Biografie, sondern ich kenne auch Freunde, die zum Beispiel Frankreich-Fans sind, aus sehr guten Gründen. Und dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Und mit denen kann man sich ja dann auch mitfreuen. Und ich finde, das hat mit dem Team ehrlich gesagt gar nichts zu tun. Ich persönlich würde mir eine politischere Haltung des Teams durchaus wünschen, weiß aber auch, dass man da im Zweifel eher enttäuscht wird, gerade wenn man mit Fußballspielern sich befasst. Aber es geht eigentlich gar nicht so sehr ums Team, sondern eigentlich um diejenigen, die dem Team, die den Teams zugucken.
Goretzka und Hummels sind ja auch leider nicht dabei.
Ja, damit ist ein bisschen Rückgrat aus dem Team verschwunden. Ja, und sie wollten Sicherheit. Also jetzt spielen sie mit der Respect UEFA Binde und so weiter und so fort. Sie wollten halt all die Nebenthemen klein halten. Und das brauchen sie ja vielleicht auch, denn Deutschland hat vielleicht nicht die besten Voraussetzungen bei diesem Turnier. Ich erkläre euch mal kurz, wie wir jetzt in den sportlichen Teil der Sendung reingleiten wollen. Also wir gehen heute die Gruppen A bis C durch. Wir sprechen über jedes Team. Natürlich werden wir nicht alles erwähnen können. Also wir müssen uns hier zusammenfassen, so schwer es wird. Wir gehen die einzelnen Teams durch und am Ende vergibt jeder von uns eine Punktzahl von 0 bis 10. 0 sehr schwach, 10 absolut bärenstark und daraus werden wir dann am Ende der Vorschau, also am Ende des nächsten Teils der Vorschau, dann ein Power-Ranking erstellen können aus dem Durchschnitt unserer Bewertung und dann werdet ihr wissen, wen wir als besonders stark einschätzen. Und wir beginnen mit der Gruppe A und beginnen da mit dem an 4 gesetzten Team, also ich gehe jetzt nach der Reihenfolge der UEFA und das ist die Schweiz. Die Schweiz ist seit 2014 bei allen Turnieren dabei und hat immer die K.O.-Phase erreicht, unter anderem bei den WMs jeweils das Achtelfinale. Allerdings hatte man in der Qualifikation durchaus seine Probleme. Man hat mehr Unentschieden als Siege geholt und ist in der Qualifikation noch hinter Rumänien gelandet. Und über die werden wir morgen, glaube ich, noch sprechen. Und ich bin sehr gespannt, was wir über die zu erzählen haben. Trainer ist Murat Yakin. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Und die Stimmung ist allerdings sehr durchwachsen, was die Schweiz angeht. Ich habe Vorschauen gelesen, in denen sie auf Platz 4 getippt wurden. Ich habe Vorschauen gelesen, in denen auf die Qualität im Kader geblickt wird. Da kennen wir ja durchaus einige Spieler und man davon ausgeht, dass sie vielleicht sogar um den Gruppensieg mitspielen können. Nele, du hast dich schon entmutet, deswegen hast du jetzt das Pech, als Erste was sagen zu müssen. Was sind denn deine Gedanken zur Schweiz?
Das war ein Fehlklick. Naja, nee, alles gut. Also ich glaube, fangen wir mit dem Schlechten an. Was schlecht für die Schweiz ist, sind, glaube ich, die Verletzten, nämlich Embolo und Zakaria, die nicht dabei sind. Das ist, glaube ich, echt ein Problem. Ich finde es ganz interessant, dass der Trainer ein bisschen in den Systemen ausprobiert hat, in den Testspielen im März und auch im Juni, so mal so ein 3-5-2 und dann aber auch wieder so ein 3-4-2-1. Und ich glaube, beides funktioniert ganz gut mit seiner Spielidee. Das ist dann das Positive. Der Trainer hat eine Spielidee, die in seinen beiden Systemen oder drei Systemen mit einem 4-3-3 hat er auch mal ein bisschen ausprobiert, eigentlich ganz gut funktionieren kann. Und er stellt sein Team immer sehr gut auf den Gegner ein. Egal, also sowohl offensiv als auch defensiv. Und das ist so ein bisschen der Punkt, warum ich persönlich die Schweiz eher beim Mitspielen um Platz 2 sehe, statt auf Platz 4. Ja, das mal so als.
Also Embolo, es kann sein, dass er noch fit wird. Also darauf hofft man tatsächlich sehr bei der Schweiz. Aber die Sturmprobleme, sie sind groß. Sie sind so groß, dass man Joel Monteiro, der ursprünglich Portugies ist, noch schnell eingebürgert hat in einem Schnellverfahren, in den erweiterten Kader berufen hat und dann direkt 3 Tage später wurde er aussortiert. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber Sturm und wer die Tore schießen soll, Tobi, das ist ein Thema bei der Schweiz. Wie groß würdest du denn dieses Thema machen?
Groß, also sehr, sehr groß. Also die Schweiz, ich muss das jetzt leider einmal ausholen, es tut mir leid, aber ich habe sonst keinen Ort, wo ich mich so darüber ausheulen kann, weil ich habe für einen Schweizer Auftraggeber mir nochmal sehr viele Qualifikationsspiele von der Schweiz angeschaut und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Die haben in einer Gruppe mit Rumänien, Belarus, Kosovo, Israel und Andorra gespielt und die haben es nicht mal geschafft, Andorra richtig zu bespielen. Also die haben selbst gegen Andorra nur einen Zittersieg hinbekommen, haben glaube ich 3-3 gegen Belarus gespielt. Die waren in der Gruppe hinter Rumänien. Also die haben eine fürchterliche Qualifikation gespielt. Zwischenzeitlich hat sich Granit Xhaka, der wohl beste und wichtigste Spieler, mit dem Trainer Jakin zerstritten und hat da auch wirklich öffentlich Kritik geübt. Der Trainer ist öffentlich auch komplett angezählt seit dem Aus bei der WM in Katar. Und da muss ich leider auch dir so ein bisschen widersprechen, Nele, weil nämlich sie sind in der Katar rausgeflogen, weil Jakin Holter die Polter im Achtelfinale auf eine Dreierkette umgestellt hat, in der Meinung, dass das auf den Gegner angepasst war. Aber Portugal hat sie sowas von weggefädelt damit, weil das überhaupt nicht eingespielt war. Jetzt hat man halt in diesen Test-Männerspielen im März die Dreierkette wieder ausgepackt, um dann diese jetzt auch bei der EM spielen zu lassen, weil man auch gemerkt hat, die Viererkette, die hat überhaupt nicht funktioniert in der Qualifikation. Aber, und jetzt komme ich endlich zu deiner Frage, Max, es tut mir super leid für diesen Monolog.
Alles gut.
Die im 3-4-3 sind sie deutlich, deutlich merklich defensiv stabiler. Sie haben auch über die Flügel einen deutlich besseren Weg, vor das Tor zu gelangen. Also das haben sie schon immer versucht. In der Quali waren sie das Team mit den zweitmeisten Flanken. Viel Spaß damit, Max, dir würde dann lieber für Flanken.
Yes.
Aber das funktioniert jetzt mit der Dreierkette deutlich besser. Und da ist auch ein Wiedmer besser eingebunden, ein Doje besser eingebunden. Aber sie haben keinen Stürmer. Sie haben Anduri vorne drin, der aber eigentlich kein Strafraumstürmer ist. Und sie brauchen für ihre Spielweise eigentlich jemanden vorne, der im Strafraum präsent ist und dann die Bälle auch runterpflückt. Und das kann nur Embolo sein, der mit einem Kreuzbandriss praktisch keine Minute gespielt hat diese Saison. Also es ist ganz, ganz schwierige Situation da, weil du halt nicht weißt, wer diese Tore schießt, obwohl sie jetzt mit diesem 3-4-3 deutlich besser unterwegs sind, als sie es waren in der Qualifikation.
Flo, bist du auch so pessimistisch letztlich, was die Durchschlagskraft der Schweiz angeht?
Das schon, aber es gibt ja nicht nur eine Offensive, es gibt ja auch eine Defensive und da habe ich halt gesehen, dass sie in den letzten 13 Spielen nur 11 Gegentore kassiert haben. Also man kann das auch mal ein bisschen umkehren und sagen, die sind jetzt auch nicht so leicht zu schlagen, weil sie haben, glaube ich, auch seit der WM auch nur ein Spiel verloren. Klar, viel unentschieden gespielt, aber wenn wir jetzt mal sagen, das ist jetzt eine EM, die Gegner wären besser, du musst jetzt nicht unbedingt jedes Mal das Spiel machen, wobei, wenn du natürlich gegen Schottland und gegen Ungarn spielst, schwierig, aber ja, also ich meine, ihr habt die negativen Punkte aufgezählt, die sehe ich auch, ich sehe aber auch durchaus einen sehr, 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 sehr guten Kader, irgendwie einen sehr, sehr ausgeglichenen Kader, also viele Spieler, die man auch kennt aus der Bundesliga. Xhaka, einen, der jetzt, glaube ich, auch nicht gerade mit einer schlechten Stimmung so in so ein Turnier geht, sondern sich halt denkt, läuft.
Ist einer von 3 Meistern, also Jan Sommer mit Inter Meister geworden, ja. Manuel Kanji mit City und Xhaka natürlich mit Leverkusen.
Ja, und dann kannst du halt auch noch so wie Ebischer und Ndoye, kannst du auch noch eigentlich in guter Stimmung reinrechnen, weil die mit Bologna eine Riesensaison gespielt haben.
Stimmt.
Und also ist jetzt nicht so, dass da jetzt 11 Mann mit einer Lätschen auf dem Feld stehen und sich sagen, blöde EM, das kann ja gar nichts werden. Also bin da jetzt.
Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe da so einen Text gelesen in so einem Magazin von einem gewissen Tobias E. Deswegen guckt er auch gerade zur Seite. Ja. Ich habe das hier auch extra sogar, ne? Ich hab mich vorbereitet, ne? Ich habe hier sogar Notizen gemacht. Mhm. Da ging es auch viel um ein bisschen Taktik aus Südamerika, dass man Freiräume für Individualisten schafft. Das könnte doch eigentlich ganz gut zur Schweiz passen, oder, Tobi?
Ich habe sie, wie gesagt, gesehen und die sind sehr starr. Also die haben schon so ein richtig starres Positionsspiel leider. Und aber eigentlich stimme ich Flo zu. Dieser Kader ist ja eigentlich super. Also du hast da wirklich einen guten Kader mit der richtigen Mischung aus Erfahrung und du hast einen Akanji hinten drin, du hast einen Xhaka im Mittelfeld, der das ordnet. Das ist eigentlich super. Mir ist es halt der Trainer, der das so kritisch macht. Und auch da möchte ich wieder widersprechen. Ja, sie haben kein Spiel seit der WM verloren, aber ihr stärkster Gegner war Dänemark. Und ansonsten haben sie wirklich nur gegen zweit- und drittklassige Nationen gespielt und haben halt 3 Tore gegen Belarus kassiert, 2 Tore gegen Kosovo kassiert, 2 Tore gegen Rumänien kassiert. So, also,
und eins haben sie sogar verloren gegen Rumänien.
Eins verloren gegen
eins
Rumänien,
ja. Haben sie sogar Rumänien verloren, ja. Und, aber da ging es, glaube ich, auch um nichts mehr dann im letzten Qualifikationsspiel. Da waren sie auch, glaube ich, schon durch. Das ist aber trotzdem keine gute Ausgangslage eigentlich, um reinzukommen. Deswegen, ich bewerte vielleicht zu stark über, was ich gesehen habe, weil ich mir den ganzen Schrott halt angeschaut habe. Aber von der Qualität her und von dem, was sie jetzt auch mit dieser Fünferkette gezeigt haben zuletzt defensiv, ist das schon eine Mannschaft, die schwer zu knacken ist und schwerer zu knacken ist, als ich ihnen vielleicht zugestehe.
Ja, vielleicht ist das so der Klassiker, den man manchmal hat, dass man einem Team Probleme in der Gruppenphase vorhersagt, die dann so auch kommen, weil du spielst halt, also Schottland wird jetzt nicht Ballbesitzspiel irgendwie der Schweiz dann aufzwingen, dass die im tiefen Block verteidigen müssen. Und in der Gruppenphase ändert sich das dann. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Schweiz in der K.O.-Phase ändert es sich dann. Ich könnte mir vorstellen, dass die Schweiz in der Gruppenphase durchaus Probleme hat, weil sie eben dann doch häufiger das Spiel machen muss. Sie hatte auch extrem viel Ballbesitz in der Qualifikation. Ich glaube 72% Ballbesitz in der Qualifikation im Durchschnitt. Und sie wurden aber immer torgefährlicher, je mehr Möglichkeiten sie hatten zu kontern. Was ja auch, wenn man den Kader anguckt und die Ausrichtung mit den Flügelspielern und so weiter ganz gut passen kann. Das heißt, irgendwie durch die Gruppenphase durchkommen, wo es ja über den dritten Platz auch noch einen Weg gibt, der viele Teams durchschleusen wird. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass dann so eine Art neues Turnier beginnt. Und vielleicht hat man dann auch ein bisschen bessere Laune, weil das ist jetzt hier auch schon klar geworden. Also Tobi, du bist quasi der Schweizer in der Runde, weil du hast ja tatsächlich auch alles gesehen und offenbar, es hat dich nicht begeistert. Und das ist auch das, was ich wahrnehme bei eben ganz vielen Expertinnen und Experten aus der Schweiz. Plus eben, es gibt Nebengeräusche. Also wir müssen jetzt hier nicht ins Detail reingehen, aber googelt mal Hayes Angels und Luxusuhren und Murat Yakin oder Breel Embolo. Ja, da gab es noch so Nebenthemen, die auch, glaube ich, nicht komplett unwichtig sind, aber es wäre jetzt auch Quatsch, sie in der sportlichen Vorschau jetzt überzubetonen. Da dann doch lieber überbetonen, was man gesehen hat, Tobi. Also ich finde das nicht schlimm, wenn du alle Spiele gesehen hast, dass du sagst, dass du es aus diesen Eindrücken ableitest. Aber das ist so mein Eindruck, den ich von der Schweiz habe.
Ja, aber da einmal ganz kurz ein allgemeiner Punkt. Das ist ja mal das Schwere an diesen EM-Vorschauen, weil wir natürlich uns jetzt auch sehr stark auf Bilder stützen, die teilweise ein Jahr her sind oder im besten Fall aus dem März 3 Monate. Und das ist ja aber auch im Fußball manchmal eine ganze Welt. Das haben wir jetzt ja auch bei der deutschen Nationalmannschaft erlebt, dass diese Zeiten sind lange her und du kannst eine komplett miserable Qualifikation spielen, wenn du dann das System im März rausfindest und das funktioniert dann im Juni, dann spielst du trotzdem eine gute EM. Das kann man bei der Schweiz nochmal positiv dazu sagen, dass sie jetzt halt mit der Dreierkette ihr System rausgefunden haben.
Das ist ein sehr richtiger Punkt. Also die Schweiz, letzter Gruppengegner Deutschlands, das wird dann am 23. Juni stattfinden, dieses Spiel. Und jetzt brauche ich eure Punkte. Tobi, du darfst mal beginnen. Wie viele Punkte hast du der Schweiz gegeben?
Ich habe ihr 4 Punkte gegeben.
Heieiei. Flo?
5.
5 Punkte. Nele?
Ich habe da mal was vorbereitet. Nein, Quatsch. ich habe mir auch noch das britische offizielle EM-Heft mitbringen lassen, weil ich liebe solche Vorschauhefte. Und da wird die Schweiz gar nicht so schlecht geredet. Und auch aufgrund der Tatsache, dass da ein Shaqiri, über den wir jetzt nicht gesprochen haben, auch noch mal gehighlightet wird als Spieler auf Eurostar of the Past, der jetzt auch weiterhin spielt, habe ich der Schweiz tatsächlich solide 6 Punkte gegeben.
Sehr gut, Nele. Dann bin ich nämlich mit meinen 6 Punkten nicht allein. Es ist ja auch die Frage, wir machen das jetzt zum ersten Mal hier mit dem Ranking, in welchem Korridor man sich da bewegt. Ich glaube, da werden wir dann alle noch mehr Klarheit drüber bekommen. Aber weil du es noch kurz angesprochen hast, ich habe mir auch nochmal genauer angeguckt, eben die Unterschiede von Granit Xhaka im Verein versus bei der Schweiz. Und da muss man sagen, dass die Struktur um ihn herum eine andere ist, also vor allem von den Abständen im Passspiel, ist er bei der Schweiz viel mehr tatsächlich auf die linke Spielfeldseite nicht beschränkt, aber dort hat er mehr seinen Fokus, während er bei Leverkusen ja durchaus überall zu finden war, sowohl im Sechser- als auch im Zehnerraum. Das ist mir aufgefallen, da bin ich gespannt, wie man das dann bei dieser EM beobachten kann und ob das eine Rolle spielen wird. Also, das ist die Schweiz und dann machen wir weiter mit dem nächsten Team. Das ist Ungarn, für die ist es die dritte EM-Teilnahme in Folge. Man ist 2016 ins Achtelfinale gegen Belgien gekommen, dort dann ausgeschieden, 2021 Gruppenletzter geworden und das, obwohl man mit Marco Rossi einen neuen Trainer hatte, der vorher nicht arg zu bekannt war, ist einer von 4 italienischen Trainern bei diesem Turnier. Also was man viel sehen wird, sind Fünferketten und italienische Trainer. Ich weiß auch nicht, ob das beides miteinander zusammenhängt, müsste ich nochmal genauer reingucken.
Und ob das besonders gut ist, weiß ich auch nicht.
Das weiß ich auch nicht. Die Ungarn, wir kennen sie natürlich sehr gut, denn gerade Deutschland hat schon seine Erfahrung mit Ungarn sammeln dürfen. Die Hälfte der Tore in der Qualifikation hat man nach Standards erzielt. Es gibt natürlich ein paar sehr bekannte Namen, unter anderem natürlich Dominik Szoboszlai, vor allem ist wahrscheinlich der bekannteste, der bei den Ungarn eine Rolle spielt. Flo, du darfst mal loslegen. Was sind denn deine Gedanken und deine Einschätzung? Wie stark sind die Ungarn? Werden sie wieder Deutschland richtig nerven?
Ich habe irgendwie keine Lust, über Ungarn zu reden. Das ist so. Man hat die jetzt halt irgendwie, also keine Ahnung, vor der EM war das so, okay, mal gucken, was die so machen. Dann haben die ja auch in Ungarn gespielt. Dann war ja auch das ganze Stadion und der schwarze Block und so. Und dann fand man sie auch wieder irgendwie ein bisschen scheiße. Und dann haben die gegen Deutschland gespielt. Und ja, und dann haben sie wieder gegen Deutschland gespielt. Und dann haben sie nochmal gegen Deutschland gespielt. Und irgendwie hast du das Gefühl, okay, über die ist jetzt wirklich alles erzählt. So. Ich freue mich nicht auf Ungarn-Spiele, wirklich nicht. Also ich habe die jetzt oft gesehen und Deutschland-Ungarn, das ist so, keine Ahnung. Also das ist jetzt nicht das Spiel, auf das ich mich am meisten freue bei dieser EM. Möglicherweise dann irgendwie wieder doch, weil du halt weißt, es wird halt kein Spaziergang. So. Weil gegen die spielen macht einfach keinen Spaß. Also es ist so, so, da gehst du ja auch nicht rein und denkst dir, ja geil, heute Ungarn weghauen, sondern nee, es ist halt so, Ungarn. Ja, ungern. So.
Weil man sie ja auch nicht weghaut. Also eher haut Ungarn eben mal weg. Ungarn hat England 4-0 auswärts besiegt. Das war die höchste Heimniederlage für England seit 1928.
Ja, also war völlig wildes Spiel, komplett wild, also wirklich wild. Kann auch für England laufen, das Spiel. Die kontern die halt einfach weg und machen mit 5 Chancen irgendwie 4 Tore und England komplett indisponiert, ja. Ich weiß nicht, schwierig. Also Szoboszlai schaue ich ja wirklich ganz gerne zu. Ja, finde auch, dass der sich echt gut gemacht hat, dass der auch in Liverpool da wirklich auch so sich seine Meriten verdient hat über die Saison. Aber er passt auch irgendwie nicht so richtig in diese Mannschaft rein, finde ich. Also es ist so, der macht Spaß so und alle anderen sind so, ja, lass mal lieber andere Dinge sind irgendwie wichtig auf dem Fußballplatz. Und,
was hast du denn gegen Willi Orban?
Ja, gar nichts. Ja, nee. Ich glaube, das ist halt wieder eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft, die ganz gut irgendwie als Dritter, Gruppendritter oder sogar Gruppenzweiter auch ins Achtelfinale kommen kann. Und dann hast du so K.O.-Spiele, wo sich halt wirklich auch keiner freut, gegen die zu spielen. Und dann kannst du vielleicht sogar im Achtelfinale im Elferschießen irgendwie weiterkommen und stehst plötzlich unter den Top 8. Keiner weiß so richtig warum, aber keiner weiß auch warum nicht. So. So, jetzt dürft ihr.
Also ich glaube, ein Punkt, warum wir oder vor allem auch wahrscheinlich Max Ungarn nicht so gerne zuguckt, ist, dass sie nicht so viele Flanken schlagen, sondern eher so den Flachpass nach vorne spielen. Und gleichzeitig was sie für mich uninteressanterer macht, ist eben die Verteidigung im Verbund, die ist nicht so diszipliniert wie zum Beispiel bei den Schotten. Also irgendwo habe ich gelesen, Ungarn gewinnt nur rund 60% der Duelle in der Defensive und das gehört einfach auch nicht zu deren Spielplan. Also es ist einfach so, ich finde, so wie Flo das zusammengefasst hat, passt es einfach ganz gut zusammen. Der Szoboszlai macht einfach ein bisschen Spaß, weil er aus dieser Raba-Geschichte da kommt und bei Liverpool einfach unter Jürgen Klopp einfach ein großartiger Spieler geworden ist. Es könnte der entscheidende Spieler von Ungarn so sein, aber so wirklich eine Ahnung, was, also eine große Idee sehe ich jetzt in dem ungarischen Spiel nicht unbedingt.
Gut, du hast auch noch Roland Scholloy, den kennen wir von Freiburg. Das ist auch so ein bisschen, also Szoboszlai und Scholloy, die tragen ja auch viel die Bälle dann durchs Mittelfeld hindurch. Aber klar, es steht und fällt mit der defensiven Stabilität und dem Umschaltspiel. Das ist schon so die Basis, das Fundament von Ungarn. Aber ehrlicherweise, auch wenn wir jetzt so über Ungarn sprechen, wie es jetzt bisher passiert ist, ich weiß nicht, Tobi darf dann gerne gleich auch noch seinen Senf mit dazugeben, weil Flo gerade gesagt hat, naja, die werden dann Gruppenzweiter. Ja, warum denn nicht Gruppenerster? Also ich glaube, ja. Ungarn zu besiegen ist halt echt schwierig.
Ja, also Ungarn, ich bin nicht ganz so kritisch wie ihr beiden bisher, muss ich gestehen. Allein, weil sie haben ja zwischen September 2022 und jetzt diesem Testspiel gegen Irland, war es ja, glaube ich, dass sie jetzt 1-2 verloren haben. Genau. Dazwischen gab es keine Niederlage und die haben halt wirklich da England bespielt, sie haben Deutschland bespielt, sie haben in der Gruppen, in der Qualifikation Serbien und Montenegro bespielt. Also das waren ja auch keines Fallobst, die ganzen Gegner gewesen. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, Max, die haben lange Zeit sehr, sehr geil nach italienischer Maßart durch ihren Trainer Rossi in einem 5-3-2 verteidigt und waren enorm schwer zu knacken. Die sind ja auch 2001 bei der EM nur ganz, ganz knapp in der Gruppe gescheitert mit Deutschland, Portugal und Frankreich. Ich glaube, gegen Deutschland war es ja sogar ein Unentschieden damals. Also das ist eine Mannschaft, die sehr schwer zu knacken ist. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, und das wird, ich habe sie nicht genug gesehen, aber es wird in Taktikerkreisen sehr, sehr stark diskutiert. Da sind sie ein Team, das sehr, sehr gehypt wird, weil sie eben im Ballbesitz jetzt auch mehr machen und mehr können. Und weil halt auch sich ein Szoboszlai und ein Szoboszlai da viele Freiheiten gönnen. Und das kann dann mal passieren, dass da die gesamte Elf auf einer Seite auftaucht. Und ich sehe halt von meinem geistigen Auge schon, dass die Deutschen mit ihrer behäbigen Manndeckungsdefensive dagegen richtig Probleme haben werden gegen Szoboszlai. Gleichzeitig war jetzt auch die Vorbereitung nicht perfekt. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, diese Niederlage gegen Irland, das hat mir auch nicht so gut gefallen, das Spiel. Deswegen bin ich bei Ungarn so ein bisschen skeptisch, aber insgesamt sehe ich es ein bisschen positiver als Nele und Flo, was ihre letzten Leistungen angeht.
Ich habe das auch gelesen mit dem, dass es eben mehr im Spielaufbau und mehr im Spielerischen sein soll, mit Überladungen, dass das so ein Thema spielen soll. Ich habe es aber zu wenig gesehen, um es jetzt selber bewerten zu können. Aber man muss sagen, der direkte Vergleich ist ja auch sehr ausgeglichen zwischen Deutschland und Ungarn. Also 13 Siege Deutschland, 12 Unentschieden, 11 Niederlagen, jetzt alles aus Sicht Deutschlands. Typischer Gruppengegner für das zweite Spiel, muss man echt sagen. Das ist super, super unangenehm. Und sollte einer von beiden da gewinnen, dann geht es sehr wahrscheinlich für denjenigen dann um den Gruppensieg. Und der Gruppensieg könnte ja auch beim Turnierbaum noch wichtig werden. Gibt es noch einen Aspekt, den jemand von euch noch nennen möchte vor seiner Wertung für Ungarn?
Die haben ihr im Quartier im, ich habe es mir aufgeschrieben, Weiler im Allgäu. Da soll es ganz schön sein.
Stimmt, ich wollte eigentlich die EM-Quartiere immer dazu sagen.
Genau. Habe ich WM gesagt? Ja, also nee. Ich habe mir die EM-Quartiere bei fast allen, also bei eigentlich wirklich bei allen aufgeschrieben. Manchmal lasse ich das dann mal reinfallen, wenn es wirklich schön ist.
Das ist sehr, sehr stark. Also da könnt ihr auf jeden Fall nach Weiler im Allgäu reisen und euch die Ungarn nochmal genauer angucken. Nele, wie viele Punkte lässt du denn dann in Weiler im Allgäu?
Ich bin ganz, ganz offen und ehrlich und sage, nach der Gruppenphase ist Schluss und das vielleicht sogar als Gruppenletzter, deswegen eine 4.
Okay, Flo.
Hot Take Hüpper.
Ich gebe eine 5.
Ah, stark.
Jetzt und haben wir hier schon noch die Info zum Besten, dass Karl-Heinz Riedler aus Weiler im Allgäu kommt. Ich da auch schon war und das wirklich sehr schön ist.
Was könnte man sich mehr wünschen von einer EM-Vorschau? Tobi, wie viele Punkte bekommt Ungarn von dir?
Ich bin bei 5 Punkten.
Okay, dann bin ich hier der Ausreißer. Ich sehe Ungarn bei 7 Punkten. Ich habe mich von dem Hype, den es um das Team gibt, anstecken lassen. Auch von der sehr guten Qualifikation, bei allen Klammern, die man um sowas machen muss, die Tobi ja vorhin schon richtig eingeordnet hat. Aber sie sind ungeschlagen in der Gruppe aus Serbien, Montenegro, Litauen und Bulgarien rausgekommen. Also das war allerdings auch noch vor der Irland-Niederlage. Die hat mich selber ein bisschen irritiert. Ich habe Ungarn bei 7 Punkten. Und dann fehlt uns noch Schottland. Das ist der Auftakt-Match-Gegner für Deutschland. Die letzte EM-Teilnahme war 2021. Dort ist man in der Vorrunde ausgeschieden. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an den Jubel über die Qualifikation damals in Schottland. Denn davor war man zuletzt bei der WM 1998 mit dabei. Also da lag ganz schön was dazwischen. In den Qualifikationen ist man manchmal sehr knapp gescheitert. Also unter anderem die WM hat man knapp verpasst in den Playoffs gegen die Ukraine. Mal allerdings auch sehr deutlich. in diesem Jahr, beziehungsweise zu diesem Turnier, gab es eine Qualifikation ohne Playoffs, endlich mal, mit Siegen gegen Spanien und Norwegen. Und das ist wahrscheinlich eins der Spiele, auf das sowieso sehr viele blicken werden, wenn sie auf Schottland blicken, auf dieses 2:0, das es da eben gab in Schottland gegen Spanien und was ja die Bedenken natürlich größer werden lassen könnte vor diesem Gegner. Tobi, Auftaktspiele sowieso immer ein bisschen schwierig, aber was erwartest du dir denn von Schottland?
Also wenn wir dieses Preview im Sommer 2023 aufgezeichnet hätten und wenn wir jetzt das Turnier im Sommer 2023 hätten, dann wäre Schottland für mich der große Geheimfavorit gewesen. Sie sind in die Qualifikation mit 5 Siegen gestartet, haben Spanien besiegt und haben sie auch verdient besiegt. Also nicht mit viel Glück, sondern sie haben mit ihrem 5-4-1 super verteidigt. Sie spielen großartige flache Konter, sie spielen fast jeden Konter flach auf. Sie haben einige Spieler auf absolutem Top-Niveau. Robertson als Linksverteidiger, ein Schlüsselspieler, aber gerade McTominay, der in der Qualifikation, ich muss mal kurz nachgucken, ich glaube, es waren 7 Tore geschossen hat, ja, als zentraler Mittelfeldspieler, ist schon eine Hausmarke. Und da sieht man auch schon, dass diese nachrückenden zentralen Mittelfeldspieler taktisch ein herausragendes Merkmal sind. Enorm schwer zu knacken, super Mittelfeld mit McGinn noch, mit McGregor, Gilmore, Christie, da sind sie super aufgestellt. So, das ist jetzt Sommer 2023. Seitdem ist es aber nicht mehr ganz so gut. Also jetzt sind sie seit September 7-mal sieglos geblieben. Sie haben jetzt auch in das letzte Spiel gegen Finnland nur 2-2 gespielt. Sie haben einige Verletzungen. Der zentrale Stürmer Dykes, der eigentlich gesetzt ist als wirklich zentraler Mann, der auch Bälle festmacht und am Strafraum Präsenz zeigt, fehlt verletzt. Genauso wie Rechtsverteidigeroption 1 und 2, Hickey und Patterson. Mhm. Ferguson, Durchstarter von Bologna, ebenfalls verletzt, fehlt ebenfalls. Also da haben sie ganz schön viele Spieler, die einfach fehlen. Und deswegen bin ich jetzt mir ganz so sicher, ob sie mein absoluter Geheimtipp sein sollen. Weil Fakt ist, mit dem 5-4-1 sind sie sehr, sehr schwer zu bespielen.
Aber eben, ich finde, das darf man nicht unterbetonen, weil ich glaube, es wird viel gesprochen werden über Schottland, dass sich hinten einigelt, aber die Konter von Schottland wirklich toll. Und diese Tore, also es waren 7 von McTominay, aber auch die, die er vorbereitet hat in der Qualifikation, die hatten alle ein Muster, also fast alle Tore sind über außen gefallen und fast alle sind durch flache Hereingaben in den Rückraum des Strafraums gefallen, weil eben die Gegner sich oft auch mitgezogen mit den Stürmern eben diesen Rückraum freilassen und da hat Schottland wirklich Tor um Tor um Tor erzielt und dann gegen Spanien eins noch irgendwie aus dem Pressing heraus, war allerdings auch eher ein Fehler im Spielaufbau. Da ging ja eigentlich eigenes, aber Flo, jetzt hat ja Tobi schon zu Recht die Verletzungen angesprochen. Wie sehr trübt das deine Perspektive, Prognose für Schottland?
Sehr, weil halt nicht nur die, die halt jetzt gar nicht dabei sind, sondern auch McTominay war jetzt zuletzt angeschlagen, hat gar nicht die letzten Testspiele jetzt mitmachen können. Und wenn man dann halt wirklich schaut, mal weg von eben, ich bin da komplett bei Tobi, letztes Jahr oder die 22-23 Saison, also wirklich überraschend gut. Ich hätte sie jetzt damals nicht zum Geheimfavoriten erklärt, aber wirklich mal ein erfrischendes schottisches Element. Aber jetzt haben sie halt von den letzten 9 Spielen, glaube ich, nur 1 gewonnen und das gegen Gibraltar. Und das ist halt echt eine richtig, richtig schlechte Bilanz. Also klar, sie haben gute Gegner auch gehabt, sie haben dann nochmal gegen Spanien gespielt, sie haben gegen Frankreich gespielt, aber 3-3 gegen Norwegen, 0-4 Niederlande, 0-1 Nordirland, jetzt 2-2 Finnland, das ist nicht geil. Und unterm Strich sehe ich da halt eine Zweitligatruppe. Also nicht nur so gefühlt, sondern auch literally, ja. Also da sind sehr viele Spieler aus der englischen Championship im Kader, da sind sehr viele Spieler dann noch aus der schottischen Liga auch dabei, die halt international, auch wenn die Rangers es mal ins Europacup-Finale geschafft haben, fair enough, aber auch eher zweitklassig. Und dann hast du halt eine gewisse Abhängigkeit von diesen paar Speerspitzen von McTominay, von Robertson, von Tierney. Aber wenn wir vorhin argumentiert haben, die Schweiz hat keinen Mittelstürmer, dann muss man das halt bei der Schottland noch viel mehr in Frage stellen. Du hast jetzt mit Shankland einen, ja, der hat irgendwie 31 Tore für Hearts of Midlothian geschossen in allen Wettbewerben, aber es sind halt nur die Hearts, ja. Und wenn man sich so den beim Spielen anguckt, der ist kopfballstark, aber der ist auch nur 1,85 groß, also der ist jetzt kein Riese. Und der tut sich halt wirklich auf international hohem Niveau, auf EM-Niveau echt schwer. Also der ist nicht besonders wendig, der ist nicht besonders schnell, der ist eher ein bisschen plump. Dann hast du mit Adams halt noch einen Ersatzmann. Der hat, glaube ich, in 30 Länderspielen 6 Tore geschossen, das ist jetzt auch keiner, vor dem man irgendwie Angst haben muss. Also ich, wenn wir, weißt du, wenn wir die Maßstäbe anlegen, die wir jetzt für die Schweiz und für Ungarn angelegt haben, dann sehe ich Schottland in dem Dreiergestirn auch mit den zuletzt gezeigten Leistungen leider wirklich am Ende der Nahrungskette.
Weiß ich nicht. Ich tute jetzt mal ins Schottlandhorn. Einfach aus verschiedenen Gründen. Ich finde, also erstmal müssen wir über die Fans sprechen. Im Kicker gab es ein, ich weiß nicht, wie heißt das, Editorial oder irgendwie ein Fanbericht, irgendwie eine Einleitung von einem Schotten, der seit 2017 in Berlin lebt und sehr eindrücklich darüber schreibt, dass es quasi eine Generation an Fans gab, die für die das jetzt diese zweite EM in Folge ist, die sie live miterleben können mit ihrer Mannschaft. Und die müssen nicht darauf hoffen, dass die Engländer verlieren, sondern sie können ihr eigenes Team anfeuern. Und das Ganze war unterschrieben unter den Worten glorreiches Scheitern. Und ich glaube, das passt sehr, sehr gut. Also dieses Team, ihr habt ja schon viel drüber gesprochen. Ich finde dieses defensive Bollwerk, was ein, finde ich, gutes Bollwerk ist, weil die sehr gut verschieben, weil sie die Räume gut zustellen können und wirklich Spielzerstörer sind, wenn man ehrlich ist. Das hat man in diesen Spielen gegen Spanien dann auch gesehen, also in den Quali-Spielen. Dieses Zerstören von kreativen Teams, das macht mir persönlich ein bisschen Freude. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch Schalke-Fan. Also es ist einfach, mir macht Schottland wirklich richtig Spaß und der Mittelfeldmotor Scott McTominay ist für mich der Spieler, auf den Schottland sich wahrscheinlich zu viel verlassen muss, aber der das trotzdem schafft, gut nach hinten zu arbeiten und das Spiel nach vorne aber auch schnell zu machen und Räume zu kreieren und Stürmer frei zu blocken. Also ist für mich, ich finde, wir sollten Schottland gerade in Kombination mit dieser Fangeschichte nicht unterschätzen. Da sehe ich andere Teams, die aufgrund der, ja, also da sehe ich andere Teams, die, glaube ich, eine schlechtere Ausgangslage haben, auch in dieser Gruppenkonstellation. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich glaube, in Schottland in der Gruppe, ich muss mal eben kurz hochgucken, in der Gruppe C oder Gruppe D oder sogar in der Gruppe B, das wäre eine ganz andere Sache. Also in so einer Todesgruppe wäre Schottland vielleicht sogar ein richtiges Außenseiter-Team, das aber einfach das Spiel auch zerstören kann und da deswegen gute Chancen hat. Deswegen würde ich Schottland jetzt nicht komplett außen vor lassen und hoffe auch ein bisschen auf sehr viele schottische Fans hier in Deutschland.
Also die schottischen Fans, die werden kommen, da wirst du nicht enttäuscht werden. Ich freue mich jetzt schon auf den ganzen Tag des Eröffnungsspiels hier in München. Und ich glaube auch, das darf man auch nicht komplett außer Acht lassen, der Spielplan ist günstig für Schottland. Also das Eröffnungsspiel gegen Deutschland zu haben, wo niemand was von Schottland erwartet, ist perfekt, gerade wenn du eben diesen Konterfokus kennst und wenn du weißt, Schwäche und Stärke Schottlands zugleich ist, dass alle wissen, auf wen sie spielen werden. Also Robertson und McTominay, das sind die wichtigen Leute, die da den Ball an den Fuß bekommen. Ansonsten stimmt's ja, was Flo sagt. Der Kader ist allein von der individuellen Qualität her nicht der allerbeste. Zeigt sich ja auch daran, also du hast zwei gute Linksverteidiger, aber weil Robertson gesetzt ist, spielt der andere dann einfach Innenverteidiger. Den zieht man dann rein. Man hat das ganze System dafür umgestellt. Und es ergibt aber Sinn, weil Tony eben auch einfach ein sehr guter Spieler ist. Aber ich glaube, dieser Auftakt gegen Deutschland, da kann Schottland nur positiv überraschen. Danach bekommst du die Schweiz bei all den Problemen, die wir der Schweiz attestiert haben, mit dem Tore schießen. Das heißt, da würde ein 5-4-1, das erstmal die Null garantiert, hinten auch schon reichen. Das ist, glaube ich, das, was woran sich Schottland hochziehen kann. Und dann ist es aber weniger destruktiv, als man vielleicht meinen mag. Also sie werden natürlich einen Defensivfußball spielen und sie werden vor allem auf Umschaltsituationen setzen. Aber ich würde davor warnen, eben Schottland zu sehr zu unterschätzen und auch zu glauben, die könnten jetzt nichts mit dem Ball, weil das ist nicht so. Man kennt nicht alle Spieler von denen, aber auch alles, was man in Statistiken sieht und so weiter, das ist schon kein so schlechtes Team. Und eben, Tobi hat es ja vorhin schon gesagt, sie hatten eine richtig, richtig starke Phase und jetzt kommen eben leider Verletzungen mit rein. Das könnte so ein bisschen der Kicker werden. Dann brauche ich, wenn niemand mehr noch etwas ergänzen möchte, brauche ich eure Noten. Tobi, du darfst mal loslegen. Wie viele Punkte bekommt von dir Schottland?
Ich bin bei 4 Punkten.
Flo?
3.
alle drei zusammen. Nele?
Also Schottler kriegt von mir eine 6,5 mit einem Fanpotenzial für eine 7, aber weil wir hier nicht über Dezimalzahlen und sonst was gesprochen haben, würde ich mal sagen eine 6. Wenn sie gut in die EM starten, und das wünsche ich mir auch ein bisschen.
Okay, dann liege ich ganz gut im Mittel. Ich habe 5 Punkte für Schottland vergeben, aber eben mit alles, was Tobi am Anfang gesagt hat, möchte ich dick unterstreichen. Hättet ihr mich vor einem Dreivierteljahr gefragt, da wäre Schottland noch ein bisschen besser bei mir weggekommen.
Ich möchte aber auch betonen, dass wir damals Wales 2016 als Fallobst eingestuft haben, ja? Also.
Ja, das auch deshalb wurden die Kategorien über den Haufen geworfen, Flo.
Aber also ich zumindest damals. Also ich glaube, andere haben die schon auch besser, aber.
Ne, die haben halt in einem 6-3-1 gespielt.
Ja.
Die haben eine Sechserkette gespielt.
War geil.
Ja. Ich dachte halt nicht, dass es reicht, um vorne dann zu kontern, aber das hat der Bailey Nator ja dann doch irgendwie hinbekommen. Ja. Aber das waren andere Zeiten damals. Bleibt noch ein Team aus der Gruppe, über das wir zumindest kurz sprechen wollen, und das ist nämlich Deutschland. Wie gesagt, die ausführliche Besprechung Deutschlands, da gibt es eine eigene Sendung für, aber Nele, du darfst gerne mal loslegen. Was ist denn jetzt auch vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt über die anderen drei gesagt haben, dein Eindruck, wenn du auf die Perspektive Deutschlands blickst?
Schland.
War kein motiviertes Schland, es tut mir leid. Also.
Nein, also ich habe mir gestern dann, also wir nehmen ja jetzt am Samstag auf, das muss man dazu nochmal sagen, ich habe mir gestern dann auch nochmal das letzte Testspiel vor dem Start reingezogen und habe wirklich fast 60 Minuten lang, 70 Minuten lang gedacht, oh mein Gott, das wird doch alles nix. Und dann kam aber Pascal Groß um die Ecke und ich habe echt gedacht so, ach, macht schon auch ein bisschen Spaß. Also
Sommermärchen.
Ich weiß nicht, ob ihr dieses Instagram-Foto von Toni Kroos, nachdem er nach dem Titelgewinn zum DFB-Team dazugestoßen ist, gesehen habt. Dieser Trainingsanzug, der geht richtig steil, die Aletten, wie er mit einer Cappy da liegt, das macht Dinge mit mir. Das möchte ich nicht zugeben. Aber da kann ich mir echt ganz gut vorstellen, wie er am 14. Juli nach Manuel Neuer den Pokal in den Berliner Nachthimmel heben kann. Also ich glaube, es kann wirklich alles passieren. Deutschland kann krachend in der Vorrunde scheitern und wir haben trotzdem einen ganz okayen Sommer. Oder Deutschland wird halt irgendwie durch dieses Turnier getragen. Ich war am Anfang ein bisschen wütend, dass Nagelsmann mit 4 Torhütern ins Turnier gehen wollte und dann auch noch Oliver Baumann Nübel vorgezogen hat. Auch, also entgegen aller Animositäten, die ich gegen Nübel habe, ist, finde ich, eher der bessere Torhüter, aber das ist eine andere Diskussion. Und auch diese ganze jetzt vielleicht auch medial aufgebauschte Diskussion über Neuer oder Ter Stegen, das sind Störgeräusche, die, wenn ich auf das DFB-Team gucke, die nicht interessiert. Und das ist was ich im Gegensatz zu anderen Turnieren also nicht so wahrgenommen habe. Und das ist, glaube ich, echt was diese Mannschaft, diesen Trainer durch dieses Turnier tragen kann, dass die so Dinge einfach mal ein bisschen anders machen. Das hat man in dieser Nominierungskampagne gesehen. Das sieht man auch jetzt, wenn man durch die Socials von DFB scrollt. Die haben, die machen ein Bild nach außen, dass bei denen alles läuft. Und das kann man kritisieren, das kann man hinterfragen. Ich habe das Freunde-Interview mit Robert Andrich auch gelesen und kann das wirklich empfehlen, weil er spricht viel über seine Rolle im Team und wie die Leverkusener dem DFB, der DFB-Elf gut tun und wie auch die Stuttgarter da Spirit reinbringen. Und ja, also alles in allem, ich tue mir wirklich schwer, aber es ist wirklich von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, kann alles mit dabei sein. Und das macht es irgendwie spannend und macht es auch grisselig und ich habe da irgendwie auch ein bisschen Bock drauf.
Ich habe den Podcast mit Martin jetzt leider noch nicht hören können, der ist ja gerade erst veröffentlicht worden, aber habt ihr wahrscheinlich Deutschland im Detail seziert, deswegen will ich darauf jetzt gar nicht eingehen. Es gibt noch so eine Gefühlssache für mir, die es so ein bisschen schwierig macht. Ich habe ja schon angedeutet, am Anfang habe ich das Gefühl, dass unbedingt jetzt so ein Erfolg herbeigesehnt wird und dass dadurch auch Erwartungen geweckt sind, die aber, mit denen ich mich schwer tue, weil wir kommen mit einer Mannschaft, die bei den letzten beiden Weltmeisterschaften in der Vorrunde ausgeschieden ist, die 2021 im Achtelfinale gescheitert ist. die eigentlich auch, wenn wir jetzt von diesem Sommer davon reden würden, dass diese EM in Portugal stattfindet oder in Schweden, da hätte man gesagt, wir schicken da eine junge Mannschaft hin, lassen die ein bisschen Erfahrung aufbauen, gucken, dass wir was um Wirtz und Musiala zusammenbasteln und dann Viertelfinale ist okay, damit wir wieder, das wäre halt eine realistische Erwartung an diese Mannschaft gewesen. Jetzt ist es aber so, dass wir unbedingt diesen Erfolg bei der Heim-EM haben wollen. Wir haben das zweitälteste Team dahin geschickt. Wir haben auch Spieler in der Mannschaft wie Toni Kroos, der jetzt 3 Länderspiele wieder gemacht hat, nachdem er ein paar Jahre keine mehr gemacht hat. Das ist eigentlich, finde ich, nicht die beste Voraussetzung jetzt auf dem Papier für eine besonders gute Europameisterschaft. Andererseits hat dieser Kader so viel Talent und dieser Kader ist auch deutlich besser als das, was wir in den letzten Jahren hatten, dass dadurch was geschehen kann. Aber ich habe halt das Gefühl, für den ganz großen Wurf ist das eigentlich noch zu früh. Da sind wir noch zu viele Fragezeichen an diesem Kader persönlich. Und jetzt, das ist eine rein gefühlte und keine analytische Einschätzung.
Ja, aber ich finde das ja ganz interessant, mal über diesen Aspekt zu sprechen. Wird dieses Turnier auch deshalb so angegangen, wie man es jetzt gerade tut, weil es eben in Deutschland stattfindet? Und alles andere wäre ja auch komisch. Es ist eine gewisse Erwartungshaltung da, aber Flo, die ist ja auch sehr fluide oder valide. Also das hat jetzt nicht lange gedauert im Spiel gegen Griechenland, bis da wenig zu hören war im Stadion und bis auch Unmut zu hören war. Und ich glaube, auch selten wurde eine Euphorie durch eine Torhüter-Entscheidung so schnell gekillt, wie eben in der Entscheidung pro Manuel Neuer und dann eben angesichts der Fehler, die er sich geleistet hat, bei allen Paraden, die es natürlich aber auch gab gegen die Ukraine und auch gegen Griechenland. Und das zeigt ja schon, was für ein zartes Pflänzchen das eigentlich ist, die Hoffnung, die in Deutschland gesetzt wird.
Ja, aber das ist ja halt auch ganz normal, weil 2 Testspiele im März halt einfach nicht all das aufwiegen, was sie in den letzten Turnieren halt einfach verkackt haben. So, halt dieses, es wird schon Turniermannschaft, das war halt, ja, 2000er spätestens und dann halt nicht mehr. Also, oder seit 2014 oder 2016 eben nicht mehr. Und, also, ich finde, es lässt sich halt runterbrechen, am Ende wird's Musiala, Havertz, fliegt die Kuh oder fliegt sie nicht, ne? Also wenn die vorne halt da einfach schaffen, Begeisterung, Spielwitz und am Ende halt auch Torgefahr auszustrahlen und eben nicht wie bei der letzten WM, die ich gar nicht so schlecht fand, aber die haben halt die Bälle einfach nicht reingekriegt ins Tor. Es waren von den jetzt beschissenen Turnieren noch das Beste. Ich fand die EM letztes Mal grausig und wenn wir vorhin noch Ungarn angesprochen haben, also die Deutschen waren ja auch bis zur 82. Minute waren die raus, ja, also nur weil Goretzka dann das Tor gemacht hat oder um die 80. rum, sind sie überhaupt erst weitergekommen ins Achtelfinale und haben dann da gegen England halt, verloren. Und das, nachdem sie 3 Gruppenspiele in München hatten, also es war ja schon eine Heim-EM sozusagen. Und also die 3 da vorne, das muss halt funktionieren. Da sehe ich aber einige Fragezeichen auch hinter der Form. Find Musiala ist ein bisschen überspielt. Wirtz ist seit seiner Verletzung in der letzten Phase bei Leverkusen auch nicht mehr der Wirtz aus dem Frühjahr dieses Jahres. Und einzig Havertz liefert eigentlich beständig zumindest Scorerpunkte ab, wobei ich ihm auf dem Feld immer noch öfter mal gerne schütteln und Dinge mit ihm veranstalten würde, die man in so einem Podcast vielleicht nicht bespricht. Und dann siehst du halt, Nagelsmann hat sich halt bei 2 Sachen relativ früh festgelegt, weil er halt kein Fass aufmachen wollte. Das eine war die Torwartfrage. Das fällt ihm jetzt so ein bisschen auf die Füße. Das andere war die Kapitänsrolle für Gündogan, wo du auch sagst, ja, aber muss der denn wirklich sportlich immer spielen, wenn er Kapitän ist, ja irgendwo schon? Also es waren so 2 Sachen, die er relativ früh wegdrücken wollte, um zu hoffen, dass es dann läuft. Und jetzt fällt es ihm halt doch wieder so ein bisschen auf die Füße. Und deswegen sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen. Aber es ist halt eine Heim-EM. Du spielst 3-mal vor eigenem Publikum. Du hast jetzt auch keine unfassbar schwere Gruppe. Also wirklich nicht. Und wenn du das dann nicht schaffst, weiterzukommen und dann ein bisschen Euphorie aufzubauen, dann, ja, hast du es halt auch nicht verdient, irgendwie von einer coolen Heim-EM zu reden.
Ich will es jetzt auch nicht schlechter machen, als es ist, aber ich sehe ein nicht 0% Szenario, dass diese Gruppe doch nicht so leicht ist und dass wir über eine doch deutliche Stolpergefahr reden. Lass das gegen Schottland am Anfang schief gehen und dann musst du gegen Ungarn Tore schießen und das gelingt nicht und dann ist der Vibe komplett weg und dann kannst du auch Vorrunde aus. Also ich finde, es ist nicht die leichteste Gruppe. Also wir werden noch im zweiten Teil über Gruppen reden, die teilweise absurd einfach sind. Und das ist nicht die leichteste Gruppe. Und das ist auch nicht die Gruppe, die für Deutschland die Stärken und Schwächen, die Deutschland hat. Stichwort Konterabsicherung, Stichwort wie wollen wir gegen den Ball spielen. Das ist nicht die Gruppe, die für Deutschland gemacht ist. Da muss man sich dann durchbeißen. Und da muss man am besten im ersten Spiel schon so eine kleine Euphorie legen. Also es ist natürlich, ist Deutschland da der klare Favorit und ich werde sie jetzt auch deutlich besser bewerten als den Rest und da gibt es auch noch viel, was für Deutschland spricht, aber es ist eine schwierige Ausgangssituation, finde ich, diese gesamte EM. Und es kann halt genauso gut sein, dass du die mit einem guten Auftritt gegen Schottland schon die Öffentlichkeit anzündest. Das kann auch passieren, weil das ist ja auch das, was dazu gehört. Man hat diesmal wirklich das Gefühl, dass die Leute bereit sind, mit dieser Mannschaft mitzugehen.
Ja, es ist ja aber auch keine Todesgruppe B oder D, sind wir mal ehrlich.
Nee, also, ich finde, es gibt zwei super schwere Gruppen, B, D, es gibt zwei Mittelgruppen, das ist die mit Deutschland, es gibt aber auch zwei super einfache Gruppen mit Slowakei, Rumänien, Ukraine, also es ist einfach die belgischen Gegner, es ist nur ein anderer Schnack als Schottland, Schweiz, Ungarn, muss man ganz klar sagen.
Und weil wir über die Erwartungshaltung gesprochen haben, also ich habe mir letztes Jahr gedacht, als Nagelsmann die Sache übernommen hat, nach diesem, 1-4 gegen Japan und halt diesen ganzen Tiefschlägen über Tiefschlägen angefangen von den WM aus, von dem 0-6 gegen Spanien und so weiter. Eigentlich ist die Lage, ist ja wirklich ganz einfach. Du kannst denen ja sagen, das Land erwartet eigentlich nichts mehr von euch. Es erhofft sich was, ja. Aber du kannst auch jetzt, wenn das in die Binsen geht, hast du jetzt nicht für die historisch schlechteste Schmach aller Zeiten gesorgt, weil das war schon alles so. Ja, du bist zweimal bei der WM in der Vorrunde raus. Bei den EMs waren ja eh auch schon gruselige Vorrunden dabei. Und also ich glaube, du kannst denen schon sagen, so ein bisschen, ihr wart jetzt ganz unten, jetzt könnt ihr wieder euch irgendwie raufspielen und euch irgendwie so diese Herzen dieser Fans und dieses Landes irgendwie so ein bisschen fußballerisch wieder erobern. Und das befreit vielleicht so ein bisschen. Ja, Tobi sieht es anders.
Ich sehe es anders. Sorry, ich bin heute der Geist, der stets verneint. Es tut mir sehr leid. Aber ein Kroos ist wiedergekommen. Der wäre nicht wiedergekommen, wenn diese EM in Portugal stattfindet. Sind wir ehrlich. Und auch diese ganze neue Entscheidung. Wenn wir jetzt von der EM in Portugal reden würden und sagen würden, okay, in 2 Jahren ist WM in Amerika, dann machen wir uns dafür fit. Dann hätte man nach der Verletzung von Neuer einen gesichtswahrenden Weg für ihn gefunden, zu sagen, Mensch, du wirst sowieso nicht mehr mitspielen, wir wollen jetzt Nübel das Turnier geben, damit wir halt einen Torhüter für in 2 Jahren aufbauen können. Also das wäre halt ganz anders alles, wenn dieses Turnier eben nicht in Deutschland stattfinden würde. Und diese Erwartungen sind schon da. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand bei einem Achtelfinale aus gegen Dänemark dann Juha schreit, sondern dann wird dieses Land aber sowas von unerträglich sein. Das Land wird so unerträglich sein, wenn Deutschland davor und da rausfliegt. Das will ich mir gar nicht ausmalen. Deswegen habe ich da diese Hoffnung, dass das noch klappt. Und es gibt auch sehr viele positive Dinge. Also das darf man nicht vergessen. Auch ein Havertz, der in super Form ist, ein Groß, der in guter Form jetzt ankommt. Du hast ja auch die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gegen Griechenland gehabt. Also das müssen wir alles gar nicht wegreden. Ich klang jetzt wieder viel zu negativ. Das wollte ich auch gar nicht eigentlich.
Ja, aber was ich halt meine, ist, du kommst jetzt nicht mehr so an, wir sind die Weltmeisternation. Weißt du, die Spieler haben nicht den Eindruck so, Wir müssen ein Plateau verteidigen, das Halbfinale heißt, ja, und alles drunter, da zieht sich der Boden unter unseren Füßen auf. Ja, natürlich wäre es für gewisse Leute enttäuschend. Natürlich geht die Luft aus dem Ballon raus, wenn die vorzeitig ausscheiden bei dem Turnier, ganz klar. Aber ich glaube, du hast nicht jetzt schon dieses, als Spieler kannst du dich vom Mindset her schon ein bisschen befreien von irgendwie nicht dagewesenen Vorleistungen. Also ich glaube schon, dass das irgendwie geht. Und dass es, glaube ich, auch wichtig ist, das zu bespielen psychologisch, denen zu sagen, ne, ihr habt zuletzt oder die Mannschaft, wart ja nicht mal ihr zu großen Teil, jetzt nicht so performt und zeigt halt einfach, dass ihr es könnt. So.
Ich habe berufsbedingt viel Dokumaterial aus dem ARD-Kosmos inhaliert. Unter anderem auch eine Audio-Doku über die WM 2014. So. Und da wurde auch viel über diesen Geist von Campo Bahia gesprochen. Die sind auch mit Benedikt Höwedes nochmal hingefahren und haben sich das nochmal angeguckt. Und ich habe das Gefühl, dass dieses EM-Quartier bei diesem Sportartikelhersteller, der ab 2027 nicht mehr der Ausrüster ist, dieser Homeground, dass der dem Team, weil sie es kennen, nicht schlecht tut. Und ich glaube, das ist auch was, was für mich, dass diese Europameisterschaft in Deutschland, eigentlich kann das für die DFB-Elf nur gut laufen. So, weil es gibt wirklich wenige Sachen, die gegen das Team sprechen, außer der Druck, der öffentliche. ich habe aber nicht das Gefühl, wenn ich jetzt auch aus einer Außenperspektive auf dieses Team schaue und auch auf das Team drumherum, dass der so richtig, dass die den überhaupt spüren. Und das ist, glaube ich, was, was Deutschland für mich halt eher zum Titelkandidaten macht als andere Mannschaften. Tobi hat das jetzt zweimal gesagt, was wäre, wenn die EM in Portugal gewesen wäre? Die EM wäre ja sonst, wenn sie nicht in Deutschland gewesen wäre, in der Türkei. Das darf man ja auch nicht, also dieser ganze Entscheidungs- und Entstehungsprozess, seit 2018 wurde die EM vergeben, da war Deutschland noch nicht als Weltmeister in der Vorrunde gescheitert, weil die WM war im Winter, dieser ganze Aufbau von dieser Heim-Europameisterschaft, der kommt aus diesem Jahr 2017, 2018, wo es beim DFB schon angefangen hat zu rumoren, wo aber die ganze große Scheiße, sag ich mal so, noch nicht passiert ist. Und ich bin mir schon doch auch ein bisschen sicher, dass das Team um Nagelsmann mit diesem Druck gut umzugehen weiß und das gut hinkriegt.
Da habe ich sehr große Zweifel, unter anderem genährt, könnte Recency Bias sein, aber unter anderem genährt durch die Anfangsphase gegen Griechenland, in der kein einziger Spieler, kein Champions League-Sieger in diesem Team, aber auch kein junger, unbedarfter Spieler irgendeine Lösung gefunden hat, um aus dieser Passivität rauszukommen und aus diesen Problemen im Spielaufbau. Und das ist, glaube ich, das, was dann doch wieder indirekt einen Druck erzeugt. Denn das eine stimmt ja. Die Ergebnisse der letzten Turniere waren alle schlimm, aber das andere stimmt auch, der Kader ist sehr, sehr gut und wir werden ja gleich unsere Punkte verteilen, das werden nicht 5 Punkte sein, vermute ich zumindest jetzt bei euch, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht in die Nesseln gesetzt, aber wir werden ja wahrscheinlich mehr Punkte und das kommt ja vor allem aus der Qualität des Kaders heraus und ich glaube, worauf aber viele Menschen nicht vorbereitet sind, ist die Tatsache, dass obwohl die Einzelspieler wirklich gut sind und obwohl es auch gar nicht so viele Nationen gibt, die mit einem ähnlich gearteten Kader in dieses Turnier gehen, sind da unglaublich viele Spieler mit dabei, die sich noch entwickeln müssen oder die sehr unerfahren sind. Und wenn du siehst, dass die Ukraine ganz systematisch den Raum hinter Maximilian Mittelstädt bespielt, wenn du siehst, wie Griechenland rausgepresst hat gegen Deutschland und eben damit Ballgewinne forciert hat, dann werden solche Fehler werden auch beim Turnier passieren. Und es kann sein, dass die nicht bestraft werden, es kann sein, dass du dann dennoch ein gutes Turnier spielst. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir aber rausgehen und sagen, dieser Kader wurde gewogen und für viel zu leicht befunden und die Spieler, die vielleicht beim VfB Stuttgart aussahen wie Giganten, die sind es vielleicht gar nicht. Es kann übrigens genauso mit Xhaka bei der Schweiz auch passieren. Die halte ich für eigentlich die wahrscheinlichste Variante und mit dem würde besser umgegangen werden können, wenn man eben nicht diesen Fokus auf dieses Heimturnier hätte, sondern eben sagen würde, ja gut, wir müssen jetzt den Umbruch einleiten, dann würde eben auch nicht Toni Kroos im Mittelfeld spielen, dann würde da vielleicht Angelo Stiller spielen. Und dann würden wir alle sagen, na gut, das ist halt jetzt ein Übergangsturnier und wenigstens packt es jetzt mal einer an, hoffentlich wird es jetzt irgendwann endlich mal besser. Also diese Sorge habe ich schon und da glaube ich auch, dass die sich von dem Druck nicht so komplett frei machen können, aber bevor wir weiter im Trüben fischen, es ist sowieso die große Unbekannte und auch hier könnte es so sein, dass Gruppenphase und K.O.-Runde sich wesentlich unterscheiden, würde ich sagen, überlassen wir doch alles andere der schon aufgezeichneten Sendung, Martin und Caro, und vergeben wir doch noch unsere Punkte. Ich lege vielleicht mal vor, weil ich das noch nie gemacht habe, ich habe tatsächlich Deutschland 8 Punkte gegeben, das heißt mit weitem Abstand, naja, 1 Punkt vor Ungarn bei mir, haben sie die beste Wertung bekommen. Nele, wie viele Punkte bekommen sie bei dir?
Also ich habe mich entschieden, die 10 nicht zu vergeben und deswegen habe ich 2 Teams die höchste Punktzahl gegeben, nämlich 9 und 1 davon ist Deutschland.
Aha. Flo?
7 Mhm. Und ich möchte immer noch betonen, dass ich einen Skandal finde, dass Mats Hummels nicht dabei ist.
Wollen wir die Diskussion noch führen?
Dann kommen wir jetzt 100 ins Tausendste.
Nö.
Okay. Tobi?
Ich habe auch eine 7 tatsächlich, ja. Auch wenn ich jetzt sehr viel kritischer als 7 gesprochen habe und ich hier in Ungarn so die höchsten Themen genommen habe und dann 5 gegeben habe, aber für mich ist es eine 7 und das ist nicht der absolute Top-Favorit, da werde ich einigen mehr geben. Also auch nicht der zweite Top-Favorit, da gibt es auch einige mit 8 und 9 dann, aber doch eine gute 7.
Sehr gut, eine gute 7, dann zeichnen wir genau das auf und schauen dann einfach, wo Deutschland am Ende landet, ihr werdet es nicht verpassen können. Und dass Mats Hummels nicht mit dabei ist, ist absolut folgerichtig, möchte ich an dieser Stelle noch sagen. Und damit, ohne auch noch die Möglichkeit, eine Diskussion hier zu eröffnen, gehen wir in die Gruppe B. In der Gruppe
Albanien.
B spielen Albanien, Italien, Kroatien und Spanien. Und wir werden jetzt als erstes genau auf jenes Albanien blicken. Das hat sich erst zum zweiten Mal seit 2016 für eine EM qualifiziert. Damals ist man als schlechtester Gruppendritter ausgeschieden. Das ist etwas, das gilt es zu vermeiden für Deutschland. Also nicht nur das Ausscheiden, sondern generell, du willst nicht Gruppendritter werden, denn ansonsten kann es dir gehen wie Albanien. Albanien war damals in der Gruppe A und musste dann, ich glaube, 4 Tage warten, bis alle anderen Gruppen fertig gespielt hatten. Und dann war klar, ach so, wir fliegen nach Hause. Okay, cool, danke, tschüss, ciao. Und das Ganze hat sich auch irgendwie erst in der Schlussphase des letzten Gruppenspieltags entschieden. Also über diese dritte Wertung, das kann hässlich werden. Albanien hat sich noch nie für eine WM qualifiziert und war meistens auch nicht nah dran. Diesmal hat es geklappt mit der Qualifikation und zwar als Gruppensieger vor dem punktgleichen Tschechen, über die wir später noch sprechen werden. Man hatte auch noch Polen, Moldau und die Färöer in der Gruppe. Also ist die Frage, Tobi, was ist von Albanien zu erwarten, außer zauberhafter Angriffsfußball?
Ist zauberhafter Angriffsfußball von Albanien zu erwarten?
Das war der Witz.
Habe ich ein anderes Albanien gesehen? Nein, wir können jetzt hier so eine Copy-Paste-Analyse machen. Das hat dieses 24er-Format zur Folge, dass wir viele Teams haben, die als Außenseiter reingehen und auch einen entsprechend defensiven Fußball spielen. Albanien ist da sicherlich mit einzuordnen. Sie haben die Qualifikation, du hast ja gerade schon gesagt, gegen Tschechien, Polen, Moldau und die Färöerinseln geschafft. Also Tschechien und Polen sind ja ebenfalls bei der EM dabei. Also war das keine allzu leichte Gruppe, würde ich jetzt mal attestieren. Und sie haben dabei nur 4 Gegentore gefangen, was ja einfach ein wahnsinnig guter Wert ist, weil sie auch ein wahnsinnig gutes 4-4-2-Pressing haben, mit dem sie auch immer wieder rausschieben können, mit dem sie aber auch sehr gut verdichten können, ein sehr breites Mittelfeld, sehr enge Viererkette. Das funktioniert sehr, sehr gut, finde ich. Und die Viererkette ist auch komplett eingespielt. Also das kann man ihnen sagen. Sie haben mit Jim City hinten einen richtig guten Abwehrchef, der auch auf internationalem Niveau spielt. Also da sind sie gut aufgestellt und nach vorne, ja, halt einen Konterfußball, ein paar Standards und viel mehr ist da, glaube ich, nicht, was man erwähnen müsste.
Weitschusstore, glaube ich, muss man noch erwähnen. Christian Aslani hat einen sehr guten Schuss, spielt bei Inter, beziehungsweise hat nicht immer bei Inter gespielt, aber ist dennoch die große Hoffnung für Albanien. 23 Spiele hat er gemacht, aber nur 6 vom Beginn an. Statistisch gesehen ist er ein etwas besserer Wataru Endo, zumindest wenn man die Saisonstatistik mit Wataru Endo vergleicht. Lustigerweise sieht man das in seinem Spiel allerdings kaum. Also der Eye-Test, wie man immer so schön sagt im US-Sport, der trifft dann da nicht ganz ins Schwarze im Vergleich mit den Statistiken. Ja, Flo, also
Spielt auch, glaube ich, in der Nationalmannschaft eine Reihe weiter vorne, wie das ja häufig ist bei solchen Spielern, ja.
Genau, und auch deswegen kommt dann diese Abschlusssituation, aber eben Distanzschusstore und Kontertore, so hat Albanien die Qualifikation bestritten, aber nach der Qualifikation ja auch durchwachsene Ergebnisse gehabt. Also da muss man jetzt nicht haben. Die letzten 2 Spiele gegen Liechtenstein und Aserbaidschan gewonnen, aber vorher gegen Chile deutlich verloren, gegen Schweden deutlich verloren. Aber auch Albanien hat ein Umbruchsturnier vor sich. Also ich habe in der Vorbereitung auch ein Interview gehört mit einem albanischen Journalisten, der gesagt hat, Sevinho, der Trainer, der war vorher mal kurz bei Olympique Lyon und vorher bei den Corinthians, der hat richtig einen Umbruch eingeleitet. Man ist auch weg von der Fünferkette, die man immer gespielt hat, jetzt eher zu so einem 4-3-3, war Co-Trainer Brasiliens ganz lange. Und in dem liegen wirklich viele Hoffnungen, weil es auch so einzelne Spieler gibt, die eben Hoffnung machen. Also Armando Broja zum Beispiel, der spielt bei Chelsea, beziehungsweise er spielt eigentlich nicht, das ist bei Albanien bei vielen so. Der hat sich allerdings auch einen Kreuzbandriss zugezogen, ist fast die komplette Vorrunde ausgefallen. Hat aber insgesamt dann doch 21 Spiele gemacht am Ende für Chelsea oder stand in 21 Spielen auf dem Feld. So ist es korrekter. Also Flo, es gibt durchaus so ein paar interessante Namen da drin. Es ist halt schwierig zu bewerten, wie die aus dieser Gruppe rauskommen wollen.
Ja, aber wenn wir vorhin von einer unangenehmen Mannschaft gesprochen haben, die in einer Gruppe mit 3 Favoriten wirklich mal jemanden in die Suppe spucken kann, dann ist es auch Albanien. Und da kann man auch die 2016er EM auch nochmal als Beispiel nehmen. Also, dass sie da überhaupt Dritter geworden sind in der Gruppe und wirklich am Achtelfinale geschnuppert haben, das war sehr respektabel. Ich meine, Hüsey ist ein sehr erfahrener Spieler. Jim City hat mit Bergamo 2 Finals gespielt, Coppa Italia und die Europa League gewonnen. Du hast einen jungen, aufstrebenden Mann vorne drin, der auch halt eben bei einem Top-Club zumindest schon mal als Joker so ein bisschen mit hopst. Aslani hast du angesprochen. Kleiner Schwachpunkt sehe ich noch ein bisschen im Tor. Ich weiß jetzt nicht, ob welcher von den beiden spielt, aber die waren halt beide jetzt nicht konstant im Tor.
Also angeblich Berisha.
Oder Berisha. Mhm. Ja, Berisha kam auch von einer langen Verletzung und er hat jetzt in der Rückrunde eigentlich gar nicht gespielt und ist jetzt auch gerade erst wieder fit geworden. Also na, da fühlt man sich, glaube ich, schon sicherer, wenn man irgendwie einen Torwart hat, der jetzt 38 Spiele auf dem Buckel hat in der Liga und bei so einer EM dann reinkommt, haben sie jetzt halt nicht. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie nicht mit 0 Punkten aus der Gruppe rausgehen. Hashtag also, schauen wir mal gegen Kroatien, wie es da ausgeht.
Schauen wir mal gegen Kroatien. Also Berisha spielt bei Empoli, die haben ja gerade noch den Klassenerhalt geschafft in der Serie A und generell muss man sagen, es gibt einen italienischen Block, das hat natürlich auch geografische und kulturelle Hintergründe, also du hast ja auch schon Gym City, wie du ihn betont hast, genannt, von Atalanta unter anderem. Nele, was erwartest du dir von Albanien?
Ja, außer Außenseiterchancen nicht so viel, also ich muss auch noch mal kurz, ich habe mich wirklich eingegraben in die Sonderhefte und im Kicker-Sonderheft steht drin, dass Albanien auch, warte, muss ich nachgucken, 64 und 72 bei diesen EMs dabei war, die nicht so richtig als EMs zählen, weil, ne? Mhm, aber, ja. Just saying.
Das war das 68, damals. Nicht, war 68 nicht auch irgendwie so ein Spiel gegen Deutschland, das für uns nicht so ganz gut war?
72 und 64, so rum war es.
Ja, aber 68 hat doch Deutschland gegen Albanien, glaube ich, 0-0 gespielt und gestern nicht zur EM gekommen. War das nicht so? Ja, naja, graue Vorzeit.
Also ich glaube, man braucht keine Erwartungen an Albanien haben und das sind irgendwie auch nicht die schlechtesten, weil wer keine Erwartungen hat, der kann auch nicht enttäuschen. So, also die können bei dieser EM, egal was sie machen, nur gewinnen. Was ich tatsächlich aus dem, was Max am Anfang noch gesagt hat, irgendwie ganz interessant finde, in dieser Todesgruppe B sind sie wahrscheinlich Kanonenfutter, aber das ist ja, glaube ich, nichts Schlechtes, wenn man mal in die Zukunft guckt und eben diese EM einfach als Erfahrung mitnimmt, um eben eine WM-Qualifikation 2026 vielleicht zu schaffen. Also wäre jetzt so meine Idee, auch gerade bei dieser Gruppenkonstellation. Also das Außenseiterchancen allerhöchstens einfach mitnehmen, was geht und dann vielleicht eine WM-Quali 26 hinkriegen. Wäre so meine Erwartung an Albanien.
Ich finde es aber ganz geil, dass Albanien keinen Italiener als Trainer hat, sondern einfach Silvinho. Ja, ja. Brasilianer. Ja. Hat mal bei Barca gespielt, so. Warum nicht den? Finde ich cool. Ja. Finde ich erfrischend.
Überhaupt, also das, was Nele gerade gesagt hat, kann man ja auch noch ergänzen, um das, es wird auf jeden Fall etwas Historisches passieren bei dieser EM, denn man wird zum ersten Mal in seiner Geschichte gegen Kroatien spielen. Als Land Albanien hat man noch nie gegen Kroatien gespielt, gegen Italien und Spanien nur Niederlagen bisher. Das heißt, auch da kann man nur positiv überraschen. Und wisst ihr, welcher Spieler, den wir aus der Bundesliga sehr gut kennen, einer der Hoffnungsschimmer ist für Albanerinnen und Albaner? Zumindest hat das meine Recherche in lokalen Medien ergeben. Brajan Gruder. Der wurde in Mainz geboren, hat aber albanische Wurzeln und obwohl Brajan Gruder ja in der U21 und so weiter Spiele gemacht hat, hoffen durchaus nicht so wenige Menschen, dass der sich für den albanischen Verband entscheidet. Ob da irgendwas dran ist, weiß ich jetzt natürlich überhaupt nicht.
Deswegen haben aber die Deutschen ihn ja jetzt auch schon eingeladen, um da bei der Nationalmannschaft schon mal ein bisschen rumzuschnuppern. So, ist doch ganz cool bei uns hier, macht doch bei uns mit. So.
Ja, aber noch, kein A-Mannschaft-Spiel.
He's a baller.
Rein theoretisch, he's a baller auf jeden Fall. Vielleicht ja auch ein All-Baller. Und mit diesem Karlauer gehen wir direkt in die Punkte, um die Schweigensminute nicht zu lang werden zu lassen. Tobi, wie viel gibst du Albanien?
Ich möchte nochmal sagen, dass der Gag wirklich nicht gut war. Es tut mir leid.
Schwein. Nach all den Jahren. Ich habe hier ein Buch in die Kamera gehalten.
Ja, das ist jetzt wieder das Fiese an den Bewertungen, weil Albanien ist anhand der Zahl, die ich jetzt nennen werde, gleich im oberen Mittelfeld, aber in der Gruppe haben sie es extrem schwer, weil die anderen Teams auch einen tiefstehenden Gegner knacken können. Also 4 Punkte erstmal für Albanien.
Mhm. Flo?
4 Punkte ist das obere Mittelfeld bei dir.
Ja, da kommen auch einige mit 3, 2 und 1. Ja, ja.
Bei mir sind es 3.
Okay, ich habe auch nicht so tief gerankt wie Tobi, muss ich sagen. Nele?
Also ich habe auch sehr tief gerankt, aber ich habe, glaube ich, die 2 und die 1 nicht vergeben. Deswegen Albanien 4 Punkte. In einer anderen Gruppenauslosung wäre eventuell vielleicht was drin gewesen. Also wenn vielleicht in so einer Gruppe E zum Beispiel, aber oder F. Naja. Ja.
Und das habe ich bei mir nämlich noch mit eingerankt quasi. Ich habe Albanien 5 Punkte gegeben, weil ich eben finde, das, was Albanien kann, das kann für einen Sieg reichen, wenn du nicht in dieser Gruppe bist. Also da ist es halt dann sehr, sehr schwierig. Deswegen habe ich ihnen 5 Punkte gegeben. Aber ich sehe schon, wir haben das alle unterschiedlich interpretiert. Aber ist ja, ja nicht schlimm, denn wir
bilden. Aber so ein Spiel wie gegen Kroatien, also das ist halt einfach so, ich glaube, da können wir reden jetzt, was wir wollen. Das wird ein Fußballspiel auf ganz anderen Ebenen. Also da wird ganz was anderes entscheidend sein und vor allem halt, was bei diesen 22 Menschen da so emotional auch vorgeht auf dem Platz, glaube ich. Also das, ja, mal gucken.
Wird man sich angucken können. Also es geht erstmal los mit Italien als Duell, dann am 19. Juni Kroatien, bevor man dann am 24. gegen Spanien diese Gruppenphase beenden wird. Albanien, wir sind sehr gespannt drauf und sehr gespannt sind wir natürlich auch auf Italien, den Titelverteidiger. Ihr erinnert euch an das Intro, das wir gehört haben, Finalsieg 2021 im Elfmeterschießen gegen England, vorher schon 2012 mal das Finale erreicht, aber na gut, ich muss euch jetzt nicht die Historie von Italien erzählen, die haben wir doch dann alle drauf. Wir haben natürlich auch alle drauf, dass es einen Trainerwechsel gab. Roberto Mancini folgt jetzt seiner Fußballleidenschaft nach Saudi-Arabien, hat er schon als Kind von geträumt, die mal zu trainieren, und Luciano Spalletti ist jetzt der neue Trainer, hat auch einiges herumprobiert im Team und ist mit einer der Gründe, Nele, warum viele Italienerinnen und Italiener mit gemischten Gefühlen auf diese EM blicken. Das, was ich so gelesen habe, hatte im Grunde den Tenor, vielleicht kommt dieses Turnier zu früh, denn allzu viel Zeit hatte er nicht und er hat schon versucht, viel zu verändern, viele Spielern auch mal eine Chance zu geben. Aber es könnte eben sein, dass gerade auch diese Gruppe in dieser Konstellation jetzt ein bisschen früh kommt. Wie blickst du auf Italien?
Naja, also dafür hat er sich aber auch recht selbstbewusst gezeigt. Er hat mich auch gesagt, wir spielen in Deutschland für den Sieg. Meine Spieler müssen besser werden, als sie sind. Und ich habe keine Zeit, sie zu trainieren. Sie müssen die Überzeugung haben, dass sie es schaffen. Uns fehlt eigentlich nichts, um mit den besten Teams zu konkurrieren. Ich habe das jetzt ein bisschen paraphrasiert. Mhm. Aber ja, bei ihm bleibt die PlayStation zu Hause. Das finde ich auch ganz interessant. Das ging jetzt auch ein bisschen durch die
Wobei das aus dem Kontext gerissen wurde.
Ja,
ich habe das extra
ja.
nochmal also
Sie seine halt eigene PlayStation oder
und auch die der Spieler bleibt zu Hause so, ne? Ja, aber nee, genau, also ich kann mir gut vorstellen, wenn ich versuchen würde, mich in italienische Fußballfans hineinzuversetzen und selbst Italienerin wäre, hätte ich wahrscheinlich so ein ähnliches Gefühl, wie was ich auch jetzt für Deutschland habe. Eigentlich geht alles. Und sind wir mal ehrlich, Italien kann Turniere in Deutschland. Das darf man auch nicht vergessen. So. Also Abwehr ist ja eigentlich so. Die Abwehr ist ja eigentlich so ein bisschen die Stärke des italienischen Spiels, wenn wir mal ehrlich sind. Aber auch ohne Ball ist Italien wirklich stark im Abwehrverhalten. So eine, mit so einer Mischform aus so einer Zonen- und Mannverteidigung. Und das ist, glaube ich, ein bisschen der Schlüssel zu guten Teams. Das haben sie bei der letzten Europameisterschaft gezeigt. Ja, jetzt kann man auch sagen, okay, ist jetzt 3 Jahre her, ist jetzt nicht ist jetzt nicht wirklich dasselbe Team wie vor 3 Jahren, aber in vielen Achsen und in vielen wichtigen Positionen eben doch. Und ja, also ich glaube, für Italien ist auch gerade gegen Top-Teams wie Frankreich oder England in 90 plus X Minuten alles drin. Also ja, man muss erstmal diese Gruppenphase überspringen, aber auch das sollte Italien eigentlich gelingen, wenn man ehrlich ist. Also der letzte Spieltag zur EM-Quali, das war 0-0 gegen die Ukraine. Und die sind eben als Gruppenzweiter hinter England in der Gruppe mit eben der Ukraine, Nordmazedonien und Malta gewesen. Auch jetzt keine Laufkundschaft, wenn man ehrlich ist. So, die musst du auch erstmal alle schlagen. Also, und dann gab's, das finde ich tatsächlich interessant. Wir haben schon drüber gesprochen, Testspiele März und Juni, dies, das, aber die Italiener haben gegen südamerikanische Teams getestet im März. Und das finde ich ist interessant. Das haben viele, ich glaube, außer die Spanier, nicht gemacht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht ein kleiner Vorteil sein kann, wenn es darum geht, jetzt in diese EM zu starten. Sonntag ist das letzte Spiel, Testspiel gegen die Türkei, gab es im Juni noch ein 0-0. Also die starten gegen Albanien. Eigentlich müsste es laufen für Italien, wenn man ehrlich ist. Schauen wir mal. Aber ich kann es auch nachvollziehen, diesen Gedanken vieler italienischer Fans, dieses je ne sais quoi, dieses gewisse, ich habe nicht so wirklich eine Ahnung, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Kommt ja unter anderem durch die zwei Niederlagen in der Qualifikation gegen England, wo man eben gesehen hat, für dieses Niveau reicht's nicht. Und hängt, glaube ich, auch wieder damit zusammen, dass auch Italien ein Team ist, Flo, bei dem man sich fragt, liegen die Probleme vorne im Verwerten der Torchancen? Weil Nele hat ja jetzt schon zu Recht viel über die Defensive gesprochen. Mittelfeld ist auch, also muss man sich nur allein die Namen durchlesen, dann siehst du schon, okay, also wird jetzt auch nicht so das Riesenproblem werden mit Jorginho, Barella und so weiter und so fort. Aber wer soll vorne die Tore erzielen?
Sag's mir. Also ich hab auf die Mannschaft geguckt und auf den Kader und habe mir dann mal so die Frage gestellt, wer begeistert mich da eigentlich? Also welchen Spieler finde ich da richtig geil? Spoiler, es waren nicht so viele. Also es ist so in der Homogenität und so, es ist so alles so ein Niveau und da sind auch sicher auch ein paar ganz gute dabei. Ich meine, man kann sich sicher für Barella irgendwie begeistern, ja, man kann auch irgendwie Chiesa gut finden oder so. Alles kein Ding, aber so richtig, ja, in Begeisterung versetzt mich da halt keiner so richtig. Was ich mir aber vorstellen kann, wenn er denn spielen darf, was er jetzt zuletzt auch nicht oft hat, aber wer es halt irgendwie drauf hätte, so eine EM-Überraschung zu werden, weil ich ihn eigentlich immer, wenn ich ihn gesehen habe, echt ganz cool fand, ist Scamacca. Das ist so ein sehr großer, aber trotzdem sehr geschmeidiger Typ, so ein klassischer Strafraumstürmer, aber eben einer, der jetzt nicht nur im Strafraum irgendwie so seine Pluspunkte hat, weil man mit ihm tatsächlich auch Fußball spielen kann. Und also kann halt sein, dass er halt wenig spielt und gar keine Rolle spielt, aber kann auch sein, dass er so Toto Schillaci-mäßig plötzlich 4 Tore in der Vorrunde macht und dann irgendwie einen Lauf hat und dann plötzlich Torschützenkönig bei der EM wird. Also ja. Das
ist ja auch ein Beispiel für den Umgang von Spalletti mit seinen, mit eben Nominierungen und eben auch mit den Botschaften, die er an Spieler sendet, weil eben Scamacca war nicht nominiert für die beiden Spiele gegen Venezuela und Ecuador, das war auch so kommuniziert ein Zeichen von Spalletti, der gesagt hat, na, es reicht halt gerade nicht, und dann hat er bei Atalanta aber wirklich angefangen, Tore zu erzielen, und jetzt ist er mit dabei.
Also er hat jetzt in der Rückrunde bei Atalanta insgesamt, glaube ich, über alle Wettbewerbe 13 Tore gemacht. Das ist jetzt nicht mega viel, aber es ist für einen Serie A-Stürmer, der bei Bergamo spielt, schon auch ganz ordentlich so. Und ansonsten hast du halt Retegi und Raspadori. Sorry, aber die spielen halt auch alle nicht so wirklich die Sterne vom Himmel so. Also ich sehe schon da auch so eine gewisse, wer soll es denn jetzt eigentlich machen? Und du hast halt nicht mehr die große Stürmerfigur irgendwie der vergangenen Tage, auch kein Immobile oder so mehr, der dann vielleicht auch emotional da auch nochmal was macht, der nicht jetzt überlegt bei der letzten EM, ja, der hat jetzt auch nicht geknipst wie ein Wahnsinniger, aber er war halt da und er macht halt eine Schwalbe, alle konzentriert sich auf ihn, dann fällt halt das Tor und steht da auf und jubelt so. Und also, ja, ist schon so einer für die Momente und ich kann mir schon vorstellen, dass Scamacca irgendwie, dass wenn der ins Laufen kommt, wenn der halt jetzt auch mit dem Schuss vom Bug irgendwie weiß, was er machen muss, und dann könnte das vielleicht was werden.
Er hat halt exakt ein Länderspieltor bisher geschossen.
Ja.
Da muss er jetzt schon mal explodieren in dieser Mannschaft, mit der
Schau
er
dir Toto Schillaci an. Ja.
Ja. müssen wir schauen, ob er das kann. Aber die Offensive ist, glaube ich, das große Problem. Hat man ja auch so ein bisschen bei diesem 0-0-Test gegen die Türkei gesehen, wo sie aus dem Ballbesitz noch nicht so viel kreiert haben, wie sie es eigentlich müssten, vielleicht. Mit ihrem 4-3-3-System, wir haben jetzt im März hatten sie Dreierkette getestet, das haben sie aber jetzt offensichtlich wieder eingemottet, aber sie können das theoretisch auch. Aber grundsätzlich würde ich die Mannschaft trotzdem nicht abschreiben, weil sie was hat, was für so ein Turnier nicht unwichtig ist: defensive Stabilität. Also die haben eine gute Abwehrkette, Bastoni hinten hat eine starke Saison gespielt. Da kannst du dann schon mal Spiele zu null gestalten. Und das ist, glaube ich, im Verlauf so eines Turniers wichtig. Und ich glaube, auf Italien trifft jetzt wirklich das zu, was wir bei Deutschland, wo wir so ein bisschen diskutiert hatten. Italien geht mit relativ wenig Erwartung trotz Titelgewinn da rein. Sondern da ist man schon so, ja, man hatte nicht viel Zeit. Dieser Kader ist auch einer der jüngsten der gesamten EM. Guck mal, wie es das in 2 Jahren ist. Und guck mal, wie es da ist. Und wenn wir jetzt Viertelfinale erreichen, sind, glaube ich, alle zufrieden. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ja, das ist mein kleiner Zusatz zu dem, was ihr gesagt habt.
Ja.
Ja, also gerade du hast halt eine Interdefensive und das ist jetzt nicht so verkehrt. Ja. Also du hast halt ein bisschen einen Block Und ja, da kann halt schon was draus entstehen.
Es geht halt hierzulande ein bisschen unter, wie gut Inter die Saison einfach war, weil sie halt blöderweise gegen Atletico ihre zwei schlechtesten Spiele gezeigt haben. Und das ist eigentlich eine der besten Mannschaften die Saison gewesen. Atalanta jetzt hinten raus auch gut. Also da kommen schon einige mit einigermaßen Form. Und Chiesa hat ja zum Beispiel auch bewiesen, dass an so einem Turnier, Stichwort 2021, nochmal über sich hinauswachsen kann. Also das ist nicht die schlechteste Mischung, aber du habt ja die Fragezeichen schon mehr als gut angesprochen und besprochen, gerade im Sturmzentrum.
Und dann gibt's halt noch, also Inter hat eine sehr gute Saison gespielt, Atalanta hat eine sehr gute Saison gespielt, eine schlechte Saison hat Napoli gespielt, aber die kennt Spalletti noch alle. Das heißt, bei jedem Napoli-Spieler hast du dann auch die leise Hoffnung, ja, vielleicht schafft er jetzt quasi, ihn eben entsprechend anzupacken. Und das könnte ja auch ein Raspadori zum Beispiel sein. Und natürlich bei Giovanni Di Lorenzo hofft man das auch. Also ich finde auch, dass, also der italienische Kader ist ganz offensichtlich in den Umbruch. Es gibt noch ein paar Alte, im wahrsten Sinne des Wortes, die geblieben sind. Also Acerbi mit seinen 36 Jahren ist dabei, Damian mit seinen 34 Jahren ist mit dabei, um jetzt nur mal eben in die Abwehr zu gucken. Aber du hast eben zum Beispiel auch einen Scavini mit dabei, 20 Jahre von Atalanta, der im Grunde eigentlich jede Position da hinten drin spielen kann. Natürlich präferiert er rechts, wird er wahrscheinlich auch zu sehen sein. Aber ich finde, das ist schon wirklich ein interessanter Kader, den Italien da hat, bei allen Einschränkungen, die man machen muss, was eben die Offensive angeht, wurde aber auch Scamacca zum Beispiel, es gibt nur zwei Spieler, die mehr Vorlagen pro Spiel geliefert haben, nämlich Dybala und Sanchez in der Serie A. Du hast mit Chiesa jemanden, der die höchste Progressive Distance carried hatte, also sprich, der den Ball am meisten getragen hat in der Serie A. Das sind jetzt alles Einzelstatistiken, die helfen dir beim Turnier im Zweifel gar nichts. Aber was ich damit sagen will, ist, die haben schon eine offensive Qualität da vorne drin. Also Chiesa hat zum Beispiel auch die meisten Shot-Creating-Actions nach Lookman von Atalanta in der Serie A-Saison gehabt. Das heißt auch, dass vermeintlich so schwache Juve, weil es eben gemessen am früheren Juve nicht so stark war in dieser Saison und ja auch enttäuschend insgesamt gespielt hat, haben ja auch den Trainer gewechselt deshalb. Aber selbst da kannst du viel Qualität erkennen, wenn du in die Spiele reingehst. Und dann muss ich das halt formen. Aber der Auftakt gegen Albanien ist halt der berühmte Stolperstein. Also bei allem, was wir gerade über Albanien gesprochen haben, kann man sich ja sehr gut vorstellen, ja gut, die stehen da hinten und warten erstmal. Italien schafft es nicht zu treffen. Und dann wird es ein 0-0. Und dann stehst du halt schon unter Druck im zweiten Spiel gegen Spanien. Diese Gruppe ist halt einfach brutalst. Das muss man
sagen. Aber ich glaube, du fängst, glaube ich, lieber, ja, ich weiß nicht, mit wem du lieber abfängst, aber was ich noch ganz interessant finde, ist dieser Aspekt, so ein bisschen dieser Grüppchenbildung und Blockbildung, weil Italien früher war halt viel Spieler von den einzelnen Top-Clubs, so, und dann halt noch so ein bisschen Gemüse drumherum, und das hat sich halt total geändert. Also es sind halt 5 von Inter dabei, 4 von der Roma, 3 von Napoli, 4 von Juve, 0 von Milan, also kein einziger AC Milan-Spieler im EM-Kader, weil die halt auch einfach sehr viele internationale Spieler haben. Ganz einfach ist der Grund.
Ja, und weil Donnarumma gewechselt ist.
Ja. Und so, das muss sich halt auch alles erst wieder so ein bisschen so, ja, fügen. Aber das, dieser Interblock in der Zentrale und in der Defensive, der ist jetzt schon mal nicht verkehrt.
Ja, und Gatti zum Beispiel von Juve auch, fantastische Saison gespielt. Und Donnarumma, wo ich ihn gerade erwähnt habe. Also zum einen ist das ein emotionales Thema gewesen, weil die Milan-Fans nicht gut umgehen konnten mit seinem Wechsel zu PSG. Aber da hat sich auch Spalletti sehr früh festgelegt. Er hat quasi den Neuer gebaut und hat gesagt, nein, das ist meine klare Nummer 1. Hinter ihm vereint sich unser Land und so weiter und so fort. Und das scheint nach dem, was ich gelesen habe, aber gut geklappt zu haben. Und das darf man aber jetzt auch nicht vergessen. Wir haben jetzt noch nicht so viel über Torhüter gesprochen hier in dieser Vorschau. Aber Donnarumma hat eben auch das Potenzial dazu, der beste Torhüter des Turniers zu werden. Das würde keinen von uns überraschen, vor allem nicht nach der letzten EM, die er gespielt hat. Und auch das kann dich ja logischerweise sehr weit bringen.
Und er ist halt auch erst 25 und nicht 38.
Das ist sowieso total frech. Also das ist ja sowieso. Gut, dann ist nur noch die Frage, wie viele Punkte wir jetzt dann Italien geben wollen. Flo, du darfst mal vorlegen. Wie viele haben sie bei dir bekommen?
7.
7 Punkte. Ich übersetze das sehr gerne für alle diejenigen, die nicht bei YouTube gucken und den Zettel gesehen haben, den du noch gebastelt hast. Nele, wie viele bekommen sie von dir?
Auch 7.
Ich erkenne ein Muster. Tobi?
Von mir bekommen sie 6, weil ich finde, die sind noch nicht eingespielt genug in ihrem System.
Dann bin ich hier der Positivste, was Italien angeht. Ich habe ihnen 8 Punkte gegeben. Ich liebe diesen Kader. Ich finde, das ist einer der Kader gewesen. Bei Italien musste ich aufhören, irgendwann zu recherchieren, weil du eben noch eine Statistik und noch eine Geschichte und so weiter findest. Jeder Spieler davon interessant. total faszinierendes Team. 8 Punkte bekommt Italien von mir. Und dann machen wir weiter und landen in Kroatien. Und da seht ihr schon, diese sehr, sehr schwere Gruppe, sie formiert sich so langsam. Kroatien hatte natürlich jüngst einige große Erfolge, vor allem die Vize-Weltmeisterschaft. Die wurde in allen Vorschauen, die ich konsumiert habe, an denen kroatische Expertinnen und Experten beteiligt waren, wurde immer noch mal die Vize-Weltmeisterschaft angesprochen. Das ist ein Dorn im Fleisch des kroatischen Fußballfans und man kann es ja auch gut nachvollziehen. Damals schon im Amt Zlatko Dalic, der ist seit 2014 im Amt, hat bis 2026, läuft noch sein Vertrag, ist der einer der am längsten unter Vertrag stehenden Trainer im europäischen und auch im Weltfußball, was eben die Nationalteamebene angeht, und hat inzwischen Mario Mandzukic als Co-Trainer mit dabei. Ich habe in einigen Vorschauen gelesen oder gehört, zum Teil auch bei YouTube gesehen, dass viel an Dalic an Ancelotti erinnern soll bei Real, was Tobi vor allem seinen Umgang mit den Spielern betrifft. Und das fasst ja vielleicht auch ganz gut zusammen, dass man bei Kroatien immer das Problem hat, die Spieler sind toll, sie sind aber auch meistens schon relativ alt. Und man stellt sich die Frage, wie soll das erfolgreich werden? Und dann ist es aber eigentlich immer auf einem gleich hohen Niveau erfolgreich, ohne dass es für den ganz großen Wurf, also einen Titel, schon mal gereicht hätte. Hat sich dahingehend bei dir was zu diesem Turnier hin verändert? Würdest du sagen, Kroatien hat eine Weiterentwicklung durchgemacht jetzt seit der WM?
Nein, also ich würde sagen, man könnte 1:1 die Analyse vor der WM auspacken, man könnte sogar vielleicht 1:1 die Analyse vor der letzten EM auspacken. Da gibt es ein paar personelle Neuerungen natürlich, klar, wobei Guardiola hat auch schon die letzte WM mitgespielt. Das ist eine Mannschaft, die eben einen technisch extrem hohes Niveau hat, die den Ball sehr, sehr gut laufen lassen kann, die auch mit sämtlichen Mittelfeldspielern gerne weit abkippt, also dann teilweise mit 7 Mann in der eigenen Hälfte das Spiel aufbaut. Brozovic, Kovacic, Modric, das ist immer noch ein Mittelfeld, dem kannst du kaum den Ball klauen. Mhm. Und dann nach vorne haben sie halt mit Perisic links einen Einzelspieler, sie haben mit Kramaric einen, der viel wirbelt, aber das ist natürlich nicht ihr Spiel, da vorne komplett zu spielen. Die können eher das Spiel zerstören, vernichten dann eben, aber auch über so ein langsames, langweiliges Ballbesitzspiel. Ich meine, der wildeste Stats ist, seit Modric auf der internationalen Bühne aufgeschlagen ist, haben sie jedes einzelne K.O.-Spiel nach 90 Minuten unentschieden gespielt. Ja, also die haben noch nie ein K.O.-Spiel gewonnen, die haben noch nie ein K.O.-Spiel verloren. Und Modric ist ja jetzt auch schon seit 2006
hat er sein erstes Spiel gemacht für Kroatien.
Ja, ja. Also völlig wild. Und damit haben sie halt einmal es geschafft, Vize-Weltmeister und einmal jetzt eher im Halbfinale zu spielen. Weil die halt sehr, sehr schwer zu bezwingen sind, weil sie gut verteidigen können, weil sie im Ballbesitz gut den Ball halten können. Ja, das ist erstmal so die Grundanalyse des Teams. Ich finde, mir tut mir da schwer, irgendeine Änderung jetzt zu finden, die im Vergleich zu den letzten Jahren.
Du hast die Nations League vergessen. Da waren sie auch im Finale.
Nations League, ja. Stimmt, ja.
Auch Halbfinale über Verlängerung, natürlich.
Ehrlich gesagt. Finale dann auch Elfmeterschießen verloren.
Ja.
Ich habe mich ehrlich gesagt dagegen entschieden, die Nations League hier immer mitzunennen bei den Turnieren, weil ich allein von der Gestaltung des Turniers diesen Wettbewerb immer noch nicht so auf eine Ebene stellen würde wie EM und WM, aber vielleicht
liegt das... Du musst Neues annehmen, Max.
Ja, aber warum soll ich Neues annehmen, wenn es Kroatien auch nicht tut? Ich meine, da sind ja einige junge Spieler mit dabei. Ja, also ich meine, du kannst über Luka Sucic zum Beispiel sprechen für Salzburg im Mittelfeld, der könnte so einer der Nächsten werden. Du hast, einzelne Spieler, die auch jünger sind und interessanter sind, aber im Kern, und deswegen habe ich ja schon quasi die ganze Einleitung so formuliert, im Kern ist es eben einfach Kroatien, so wie es singt und lacht oder grätscht und schießt, schon seit mehreren Jahren mit den tausendfach genannten Namen. Deswegen, ja, warum soll
ich finde, ich finde das schon, also, ja, also es ist so eine Mannschaft, die jetzt so langsam so vielleicht über dem Zenit ist, aber du hast halt schon ganz spannende Spieler, hast ja angesprochen, also mit Sucic, Sutalo, Baturina, Stanisic, auch ein Wahnsinns-Saison gespielt, so. Mhm. Weiß jetzt nicht, wie viele die alle spielen werden, aber ich glaube, der Aspekt, den der Tobi jetzt eher negativ konnotiert hat mit immer nur Verlängerung und Elfmeterschießen, aber für mich ist es halt die neue Turniermannschaft. Also kann man halt auch so sagen, die waren 2018 im WM-Finale, die waren 2022 im Halbfinale bei der WM. Die haben jetzt bei der Nations League eben knapp gegen Spanien verloren. Also so ungeil ist es nicht. Und Ja.
Ja, aber es reicht ja nicht, eine Turniermannschaft zu sein, weil man muss ja auch mal irgendwann gewinnen.
Moment mal, das ist das komplette Erbe des deutschen Fußballs. Wie kannst du denn
bei der letzten EM.
Ja, aber du musst ja auch, sorry, ganz kurz, ne? Ja. Also Turniermannschaft. Deutschland hat ja wenigstens gewonnen. Also.
Ja, aber für ein Land mit so wenig Einwohnern ist schon so, also Finale und WM-Halbfinale back-to-back ist schon nicht die schlechteste Bilanz. Und ich habe das auch nicht negativ gemeint. Ich möchte nochmal sagen, ja, Kroatien ist halt unfassbar schwer zu besiegen, was in so einem Turnier nicht unwichtig ist. Aber sie sind auch keine Mannschaft, die jetzt den Gegner dominiert. Und man darf auch, glaube ich, nicht vergessen, dass wir halt immer davon reden, die sind immer noch dieselbe Mannschaft, ja. Und sie haben mit Guardiola zum Beispiel einen der aufregendsten jungen Verteidiger der Welt da integriert. Stanisic, der wahrscheinlich Rechtsverteidiger spielen wird, wenn nicht Jurandovic spielt. Ich weiß, ich habe das noch nicht so ganz raus. Aber sie sind halt auch, die werden ja auch nicht jünger. Und Brozovic zum Beispiel spielt in Saudi-Arabien. Das ist sowieso bei vielen Akteuren, die kommen jetzt aus Saudi-Arabien oder aus Katar und ich habe keine Ahnung, wie die in Form sind. Also kann sein, dass die jetzt völlig fit dahin kommen, kann aber auch sein, dass die einfach ein Jahr lang nicht gegen ordentliche Gegner gespielt haben. Und das ist ja auch noch so ein Fragezeichen, dass du da hast. Einfach diese Spieler, diese Mannschaft, die erste Elf wird die älteste sein, die es bei der EM gibt. Modric, der ist mittlerweile, der kann nicht mehr ordentlich nach hinten arbeiten, den haben sie auf die Zehen mittlerweile vorne geschoben, der bleibt im Pressing teilweise einfach vorne stehen. Also da sind schon ein paar Fragezeichen drin, weil diese Mannschaft natürlich nicht jünger wird mit der Zeit.
Also wen ich nochmal, auch wenn es mir wirklich in der Seele wehtut, hervorheben möchte, ist Wolfsburgs Lovro Majer, weil der hat echt eine überragende Qualifikation gespielt als offensiver Mittelfeldspieler und ich bin wirklich gespannt. Die Kroaten beziehen ihr EM-Quartier als eine der wenigen Teams im Osten Deutschlands, nämlich im brandenburgischen Neuruppin. Na gut, Wolfsburg, Neuruppin, Potato, Potato. Aber ich bin ein bisschen, also ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie sich so ein kroatisches Team zum Beispiel gegen so ein Betonmauerfußball von Schottland stellen würde. Das wäre für mich so ein bisschen, das sind so ein bisschen die Spiele, auf die ich dann noch Bock habe wieder.
Ich kann es dir genau sagen, 0-0 und Sieg Kroatien nach Elfmeterschießen.
Ja.
Ja, nicht mal ein 1-1?
0-0 und dann Elfmeterschießen.
Aber Kroatien,
also, eigentlich gar nicht anpfeifen, straight bei Elfmeterschießen.
Aber das ist, ich meine, die haben bei der, also ich finde schon, dass Kroatien keine 0-0-Mannschaft ist. Also und das auch bei den letzten Turnieren sehr selten. Also wenn wir uns an die letzte EM erinnern, wo sie gegen Spanien 3-5 im Achtelfinale, 1-3 hinten, dann noch irgendwie Wahnsinn 3-3 in die Verlängerung gerettet, dann 5-3 verloren. Dann jetzt auch das 2-4 bei der Nations League oder halt auch bei der WM-Spiele gehabt. Also 0-0-Mannschaft. Ich schaue die eigentlich immer ganz gerne an, aber es passiert eigentlich meistens irgendwas. Ist nicht unbedingt in der Vorrunde, aber dann später.
Ja, das stimmt schon. Also in Kroatien hat aber auch gegen Brasilien zum Beispiel 0-0 bei der WM gespielt und waren dann eigentlich raus bis zur 120. Solche Spiele gab es ja auch von Kroatien schon. Also die können schon verteidigen, das darfst du unterschätzen. Die sind auch eine giftige Mannschaft vor allen Dingen. Mhm. Und die haben auch so, wie gesagt, die Abwehr wird ja wahrscheinlich aus Vida und Guardiola bestehen. Also ein 38er und ein 22-Jähriger. Das ist auch interessant, sagen wir es mal so.
Ja, und was ich aber glaube, ich meine, wir haben schon über Teams gesprochen, die sich in einem Umbruch befinden. Wir haben schon über ein Team gesprochen, das den Umbruch jetzt rausschiebt, weil man jetzt eben diese Heim-EM hat. Und wir werden aber auch noch über Teams sprechen, wo eben gerade viel im Umbruch ist. Unter anderem jetzt dann gleich, wenn wir über Spanien sprechen werden. Vielleicht könnte das der Rückblick dann sein, wenn wir dann nach der EM zurückblicken und sagen, ja, Kroatien, die alten Hasen, die wussten halt in jeder Phase, was passiert, die wussten in jeder Phase, was sie machen müssen, um dieses Spiel auszugleichen, ins Elfmeterschießen zu kommen und dann weiterzukommen. Das kann ich mir schon vorstellen, auch wenn natürlich alles stimmt, was du sagst, Tobi, also gerade die Spielminuten von Modric bei Real, wenn man sich das nochmal genauer anguckt, er hatte ja wirklich fast gar nicht mehr über 90 Minuten durchspielen können. Und das wird natürlich in der K.O.-Runde dann auch eine Rolle spielen. In der Gruppenphase kannst du es vielleicht noch eher kaschieren. In der K.O.-Runde merkst du das dann vielleicht, wenn er irgendwann runter muss, weil er es nicht mehr schafft. Aber diese Erfahrung, sie könnte auch das Asset sein, weil es gibt gar nicht so viele Teams bei diesem Turnier, das eben so wind- und wetterfest ist wie Kroatien, würde ich sagen. War zumindest mein Eindruck. Und deshalb habe ich Kroatien 7 Punkte gegeben. Wegen des Excitement-Faktors habe ich Italien einen mehr gegeben. Ich habe mich dann in den Kader verliebt. Ich gab es ganz ehrlich zu. Tobi, wie viele Punkte bekommt Kroatien von dir?
Von mir bekommt Kroatien 5 Punkte.
Flo?
6 Punkte.
Nele?
Also EM ist keine WM und trotzdem 7 Punkte.
Sehr gut, bin ich nicht der Optimistischste. Da bin ich ja schon ganz, ganz erleichtert. Also Kroatien, und du hast es schon gesagt, in Neuruppin. Ich habe natürlich wieder vergessen, die WM-Quartiere, EM-Quartiere der anderen zu nennen. Italien ist in Iserlohn und Albanien in Kamen, beides in NRW. Und Spanien wird in Donau-Eschingen sein, im schönen Öschberghof. Da könnt ihr alle hinpilgern, wenn ihr euch die Spanier mal genauer zu Gemüte führen wollt, denn es könnte sich lohnen. Ich glaube, ich muss euch jetzt nicht erzählen, wie erfolgreich Spanien in der jüngeren Vergangenheit war. Allerdings ist natürlich wichtig zu wissen, wir haben hier einen Trainerwechsel seit 12 Spielen, also Januar 2023 ist Luis de la Fuente im Amt, hat damals direkt die Nations League im Elfmeterschießen gegen Kroatien gewonnen. Der ist ein relativ unbekannter Trainer, war bei Deportivo Alaves Trainer und dann vor allem mit den U-Nationalmannschaften Spaniens erfolgreich, kennt deshalb auch schon einzelne Spieler und dementsprechend liegen da auch die Hoffnungen, denn Spanien ist nicht so überaltert wie manch anderes Team, über das wir vielleicht gerade eben gesprochen haben, aber auch bei Spanien ist eben zu sehen, wir haben einen Umbruch und es verändert sich durchaus auch was in der Spielidee, Tobi, denn da haben wir auf einmal junge, schnelle Flügelspieler und es gibt sogar hin und wieder mal lange Bälle, habe ich gesehen in der Quali, ja. Das hat mich umgehauen.
Das stimmt, also aber man muss erstmal sagen, Spanien bleibt Spanien, also du machst jetzt quasi, du musst jetzt aufpassen, dass man nicht den Ausnahmefall zum Regelfall erklärt, Spanien hat Ballbesitz, Spanien stellt sich im 4-3-3 auf, Spanien presst wild im 4-2-3-1 gegen den Gegner, die spielen den Gegner auf spanische Art schwindelig. Du kannst die Uhr danach stellen, dass halt ein Sechser abkippt, die Außenverteidiger hochschieben, die Außenstürmer ein bisschen reinschieben und die dann ein sehr gutes Positionsspiel auf den Rasen bringen.
Wer würde nicht aber seine Uhr danach stellen?
Ja, danach, aber das ist einfach so schön zu sehen, dass es noch so in diesen sehr wechselhaften Zeiten so Gewissheiten gibt. Und du weißt auch genau, dass Spanien in der Gruppenphase sehr, sehr viel Ballbesitz haben wird, gerade gegen Albanien. Stimmt. Aber du hast es gerade schon genannt, sie haben ein paar neue Elemente auch dabei. Diese langen Bälle sind das eine mit Morata vorne als Zielspieler vorne drin. Gerade viele Verlagerungen auch. Also sie spielen sehr gerne vom einen Innenverteidiger auf den ballfernen Außenstürmer. Und dann haben sie auf außen mit Williams und Ramal zwei Spieler, die ins 1 gegen 1 gehen und das auch sehr, sehr häufig machen. Und das ist jetzt wirklich ein ganz neues Stilelement, das sie da eingefügt haben, dass sie sehr viel häufig versuchen, so lange zu verlagern, bis sie ins 1 gegen 1 gehen können und dann eben Tempo reinbringen in Richtung Strafraum. Das ist, glaube ich, so das, was sie auch bei dieser EM zeigen wollen.
Und das ist ja auch das, Nele, was zumindest bei mir die Vorfreude nährt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, Spanien ist noch Spanien, da hat Tobi natürlich recht. Aber ich habe so Lust darauf, diese schnellen Flügelspieler zu sehen und eben auch zu sehen, auch hier die große Frage, wer soll die Tore erzielen? Also Antwort ist Alvaro Morata und vielleicht kommt Joselu nochmal und wiederholt das, was er in der Champions League mit Bayern gemacht hat. Aber das ist da eben auch ein großes Thema. Wie soll man den vielen Ballbesitz in Tore ummünzen? Könnte auch ein Problem werden. Aber also ich freue mich darauf, das zu sehen. Wie geht's dir?
Ja, der Kicker hat den Teil über Spanien mit die Goldies überschrieben. Finde ich, ist eine schöne Wortneuschöpfung eben aus dieser goldenen Generation, Oldies und neue Leute, die da jetzt mit dazukommen. Ich habe sehr, sehr viel Bock, gerade auf dieses Mittelfeld, so mit Rodri und so. Das geht einfach steil, das macht einfach Spaß. Dieser spanische Ballbesitzfußball, da brauchen wir uns nicht drüber brauchen wir nicht drüber streiten, das ist wirklich schön. Ich kann alles, was ihr gesagt habt, sehr gerne unterschreiben. Was mir noch so ein bisschen Bauchschmerzen vielleicht macht, und ich will da jetzt auch nicht zu sehr in die Suppe spucken, aber so die Nebengeräusche rund um den spanischen Fußballverband, die kann ich mir nicht vorstellen, dass das komplett spurlos an so einem Team vorbeigeht. Also gerade, und dann halt diese Gruppe. Also es ist irgendwie ein bisschen, ich habe ein bisschen Bauchschmerz und ich habe tatsächlich fast sogar ein bisschen Angst, wenn es um Spanien geht. In einer anderen Gruppe wäre es vielleicht was anderes, aber so FIFA und UEFA ermitteln gegen den spanischen Fußballverband wegen Korruptionsverdacht, beziehungsweise weil der die spanische Sportbehörde CSD gegen den spanischen Fußballverband wegen Korruptionsverdacht ermittelt jetzt die FIFA und UEFA wegen politischer Einmischung gegen den spanischen Fußballverband, so, um das mal kurz so zu umreißen. Und das in diese Situation hinein, wo wir im Sommer 2023 absolut ungebührliches Verhalten bei der Frauenweltmeisterschaft gesehen haben, was auch immer noch nicht komplett durch ist, das Thema. Also die Stimmung in Spanien könnte besser sein, wenn man mal ehrlich ist, und auch im spanischen Fußballverband. Und ich habe noch vor ein paar Wochen Artikel gelesen, dass Spanien eventuell sogar von dieser EM ausgeschlossen wird, wegen dieser ganzen Untersuchungsgeschichte. Es ist nicht passiert. Aber trotzdem, sowas geht, glaube ich, auch an dieser goldenen Fußball-Spanien-Generation, glaube ich, nicht so spurlos vorbei. Ich will es jetzt auch nicht so hoch hängen. Aber man muss das, glaube ich, in dieses gesamte irgendwie mit reinziehen.
Ich glaube, es ist jetzt nicht Euphorie zuträglich, aber ich glaube, die Spieler selber, denen ist das, glaube ich, relativ wumpe. Also ist jetzt so meine Einschätzung, aber ich sehe Spanien, also die können schon mal geil aufzocken, aber jetzt die letzten beiden Turniere fand ich auch nicht gut. Also wenn man mal das 7-0 aus der Vorrunde von der WM rauslässt, dann haben sie gegen Deutschland, hätten sie verlieren können, gegen Japan haben sie verloren und dann sind sie gegen Marokko rausgegangen. Auch die EM vorher haben sie mich nicht überzeugt, waren hinter Schweden in der Gruppenphase, haben dann, glaube ich, gegen die Schweiz im Viertelfinale im Elfmeterschießen gewonnen und gegen Italien im Elfmeterschießen verloren im Halbfinale. Und ja, sie waren Nations League-Sieger, Max, nur für dich. Aber das nehmen wir ja alle nicht ernst. Also nehme ich tatsächlich auch nicht ernst. Und gut, du hast halt schon so ein frisches Element. Du hast jetzt wie heißt der Junge von Barcelona? Yamal, dabei. Du hast mit Pedri noch einen jungen Spieler. Du hast mit Williams noch einen jungen Spieler dabei. Dann hast du aber auch so eine Generation, die jetzt schon so 23 bis 25 ist, mit Torres, mit Olmo, die jetzt vielleicht auch weg von diesem, es sind geile Talente und sie müssen jetzt vielleicht so eine Mannschaft auch mal tragen, Status hin müssen. Und ja, ich weiß nicht. Also ich kann mir da sehr vieles vorstellen, was mit diesem Spanien passiert, aber ich sehe sie halt nicht alle anderen Mannschaften irgendwie 4-0 an die Wand nageln. Also im Gegenteil. Und gerade wenn es dann in die K.O.-Phase geht, haben halt die letzten Turniere gezeigt, dass sie sich halt dann mit der Kaltschnäuzigkeit, sage ich jetzt mal, ein bisschen schwer tun, weil da waren halt dann viele 0-0, 1-1 und dann Verlängerung und dann mal schauen und dann oft Elfmeterschießen und dann auf Wiedersehen dabei. Und deswegen traue ich dem Spanier noch nicht so ganz über den Weg, was das so. Aber ich fand auch ganz spannend, wen er jetzt noch aussortiert hat auf dem Weg dahin. Also wer auf einen Kubasi verzichten kann. Ja. Hut ab. Marcos Llorente ist noch rausgeflogen und der Aleix Garcia, der Kapitän von
Girona,
die ja jetzt auch nicht so schlecht waren, aber gut, über den kann ich tatsächlich zu wenig sagen, als ob der da jetzt irgendwie, wer sonst hätte gestrichen werden sollen, aber hat mich überrascht. Also so ein Kubasi zu sagen, so, ja, nee, lass mal, bist noch jung, deine Zeit kommt noch, mit Sicherheit, aber ja, mal gucken.
Es ist interessant, weil wir haben bei Italien drüber gesprochen, dass die Blockbildung, die er früher mal hatte, dass die da aufgebrochen wird. Und das hast du im spanischen Kader halt auch. Und das finde ich eben einfach interessant. Also du hast viele Basken mit dabei, Spieler von Athletic Bilbao, du hast von Real Sociedad hast du Spieler mit dabei, von Leipzig, Olmo, Grimaldo von Leverkusen, wobei bei ihm gar nicht klar ist, ob er spielen wird. So richtig gibt es ja die Rolle, die er bei Leverkusen spielt. Im spanischen Team nicht, das ist durchaus ein Problem. Also es ist schon interessant, mit Raya oder Simon, eigentlich egal, wer spielt, wahrscheinlich Simon soll jetzt, glaube ich, im Tor stehen, wenn ich es richtig mich gerade erinnere. Aber das finde ich spannend, dass es ein bisschen durchgemixt wird und das stimmt natürlich alles, was ihr sagt. Und gerade das Torschützenthema, das ist das, was so sehr strapaziert wird in der Berichterstattung rund ums spanische Team. Nele, du hast natürlich recht, was diese Nebenschauplätze angeht. Ich habe da ehrlicherweise seit dem Wettskandal rund um das italienische Team 2006, beziehungsweise es ging ja nicht um das Team, sondern eben um Juventus Turin, seitdem preise ich sowas nicht mehr ein, weil du weißt es nicht. Und du siehst, die Spanierinnen, die Frauen hatten katastrophale Umstände in ihrem WM-Quartier bei der WM, die sie letztlich gewonnen haben. Also Felix Haselsteiner war da hier zu Besuch, hat ja hier unter anderem auch damals erzählt, dass ich ja damals auch schon, damals ist Fehlverhalten von Rubiales gab, beziehungsweise einen sexuellen Übergriff in der Mixed Zone und der war eben auch vor Ort und hat mir auch nochmal mit ausgeschaltetem Mikro erzählt. Also diese Bedingungen da in diesem Hotel, das war quasi ein bisschen über Jugendherberge, aber auch das hat da halt dazu geführt, dass es noch enger zusammengeschweißt hat, jetzt erst recht. Deswegen, es ist sehr schwierig, sowas mit einzupreisen, auch wenn es natürlich richtig ist, dass du darauf hinweist. Tja, das heißt, wie viele Punkte geben wir denn jetzt an Spanien? Nele, du darfst mal vorlegen.
Yes, also ich erwarte sehr viel, aber ich werde auch wirklich sehr gerne enttäuscht. Und deswegen bin ich Schalke-Fan und deswegen bin ich auch Spanien-Fan und deswegen gebe ich 8 Punkte.
Mhm, sehr schön, eine wunderschöne Herleitung. Flo, wie gerne wirst du enttäuscht und wie viele Punkte gibst du?
Das lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber ich gebe trotzdem den Spaniern 8 Punkte.
Aha, das ist bisher deine beste Wertung. Tobi?
Richtig.
Ich bin ebenfalls mit meiner besten Wertung und auch ebenfalls mit 8 unterwegs.
Wir haben einen Durchschnitt von 8,0. Da muss ich ja nicht mal hier in meine Tabelle gucken, denn ich gebe Spanien auch 8 Punkte. Das ist bisher das am besten von uns bewerteste Team. Da muss man sich fast Sorgen machen um Spanien. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist also Gruppe B gewesen und jetzt gehen wir in Gruppe C. Wir werden jetzt sprechen über Dänemark, England, Serbien und Slowenien und die Reihenfolge der UEFA möchte es so. Wir beginnen mit England und ich finde das insofern auch ganz schön, weil wir jetzt dann von Spanien direkt zu einem anderen Team rüber wechseln, das eben mit großen Hoffnungen, aber auch durchaus auch einigen Fragezeichen in dieses Turnier startet. Man war im Finale bei der letzten Europameisterschaft, ihr erinnert euch noch, man war im Viertelfinale bei der WM 2022. Natürlich ist Gareth Southgate noch Trainer und natürlich liest man wieder die entsprechenden Artikel. Ja, wenn jetzt aber das und das schief geht, dann ist er nicht mehr Trainer. Wer weiß, bisher hat es immer noch gereicht. Auch im englischen Kader gab es einige Fragezeichen und vor allem Jack Grealish ist jetzt zu Hause geblieben. Das wurde sehr thematisiert und dann folgte jetzt auch noch im letzten Testspiel vor der EM, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, das lief alles andere als erfolgreich, denn das hat England verloren zu Hause mit 0:1 gegen Island. Tja, Nele, nachdem du dich unter anderem mit englischen Vorschauheften hierauf vorbereitet hast, nehme ich mal an, du kannst alles sezieren, was das englische Team angeht. Was ist denn so dein Gefühl, wenn du auf die blickst?
Ich würde gerne den Guardian zitieren. It would be an act of high treason if they fail to win. Oh. Also das wäre Hochverrat, wenn die nicht die Euro 24 gewinnen. Also jetzt sind wir mal ehrlich.
Ist der Guardian Schalke-Fan? Haben die auch so hohe Erwartungen?
Ich glaube nicht, aber sind wir mal ehrlich, also jetzt wird es wirklich langsamer Zeit. Also mit dem, was dieses Team so an Veranlagungen hat, wo fängt man da eigentlich an? Also bei der tollen Kaderzusammenstellung, das sind alles Spieler zwischen 23 und 30, also so eine Peakzeit für viele Fußballer. Die haben dominantes Angriffsspiel über die Seiten, aber auch durch die Mitte. Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane, also weiß ich nicht. Also Saka habe ich nicht erwähnt. Also Rice, da gibt's mit Mainoo gibt's auch noch einen sehr vielversprechenden, sehr jungen Spieler, der im Mittelfeld für also wirklich zum Schlüsselspieler werden könnte. Also ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich erwarte sehr viel von England, wirklich jetzt. Also mehr als von Spanien. Und es kann einfach nur richtig scheiße laufen, wenn man ehrlich ist, weil auch der Druck auf dieses englische Team sehr hoch ist. Mit dieser, also ich habe jetzt nur ein paar Namen mal so gedroppt, so, aber mit diesem Team, mit diesem Kader, mit dem, was sie die letzten Jahre so durchgemacht haben, ich bin sehr gespannt.
Und gleichzeitig hatten wir das ja immer schon, Tobi, dass wir auf den Kader geguckt haben, bei England gesagt haben, Mensch, meine Güte, ey, ist das ein guter Kader. Also ich habe auch in einer Vorschau gelesen, für Foden bester Spieler der Premier League, Jude Bellingham der beste in Spanien, Harry Kane der beste in Deutschland. Da kann man jetzt im Detail drüber diskutieren, aber das ist ja wie bei der Schweiz mit den drei Meistern in ihren jeweiligen Ländern. Trotzdem ist man so ein bisschen vorsichtig geworden, von England auch wirklich das zu erwarten, was drinsteckt im Kader. Weil es eben wieder und wieder nicht geklappt hat. Wie geht's dir diesmal?
Ja, wobei, das ist immer eine Geschichte, dass sie natürlich sehr kritisch gesehen haben, aber sie haben 2021 das Finale erreicht, sind danach einen Elfmeter ausgeschieden, haben in Katar das Viertelfinale erreicht, sind da wirklich knapp gescheitert nach einem guten Spiel gegen Frankreich. Wenn Harry Kane da den Elfmeter reinschießt, geht das Ding anders aus. Sie haben eine sehr gute Quali gespielt, in einer Gruppe, die nicht einfach war, mit Italien.
Stimmt.
Da gab es ja die Statistik, dass Jordan Pickford, der Torhüter, hat, glaube ich, insgesamt 5 Schüsse aufs Tor halten müssen in der gesamten Qualifikation. Ich habe es, glaube ich, auf Twitter ein bisschen falsch wiedergegeben gehabt, aber es waren, glaube ich, 5 Schüsse, die er gehalten hat, weil die einfach nichts zulassen defensiv. Und das ist, glaube ich, auch der große Punkt bei dieser Mannschaft, bei all ihrem Talent. Southgate lässt das Talent eben nicht raus und er lässt eben nicht den offensivsten Fußball spielen, sondern er weiß, so ein Turnier gewinnst du über die Defensive. Und ich glaube, das ist auch das, was sie so schwer macht, was auch manchmal so zwischen den Turnieren und auch bei den Turnieren so ein bisschen schwierig macht, weil du dir denkst, Mensch, die haben so viel Talent, eigentlich müssen die den offensiv geilsten Fußball spielen, machen sie aber nicht. Aber sie haben halt eine große Grundstabilität und dann haben sie eben immer die Möglichkeit, über Ausnahmeleistung von einzelnen Spielern vorne was zu kreieren und das traue ich ihnen auch bei dieser EM zu.
Flo, du guckst skeptisch.
Ja, also als ich das erste Mal die Kadernominierung gesehen hatte, wo es noch der erweiterte Kader war, habe ich mir, ich glaube, die hatten das sogar irgendwie Angriff zuerst, so von oben nach unten auf diesem Ding. Und es wurde irgendwie immer ungeiler. So, also die Offensive von den Namen her jetzt richtig stark. Und in der Abwehr habe ich mir dann plötzlich so gedacht, so hoppala, wo Linksverteidiger? So, also ich weiß nicht, so ich glaube, Luke Shaw ist halt der einzige gelernte Linksverteidiger im Kader und der war halt jetzt ewig verletzt und jetzt hat halt Trippier öfter mal links gespielt oder Gomez auch mal irgendwie oder ja, das kriegen wir dann schon irgendwie so hin. Also ja, das kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen und ich bin jetzt auch bei der Torhüterbesetzung jetzt nicht, dass ich sage, das ist der stärkste Keeper der EM und so spielt auf jeden Fall nicht in der Kategorie der Italiener oder auch wenn Neuer wieder mal weiß, was er mit seinen Händen macht. Und vorne, ja, ist gut. Ja, da spielen Menschen von Arsenal, Man City und so weiter und FC Bayern im Sturm. Aber ich werde ihnen am Ende auch eine gute Punktzahl geben, aber. Ich sehe da schon auch ein Aber. Also.
Entschuldige.
Nee, bitte.
Man darf aber dann nicht immer den Fehler machen, dann zu häufig. Das machen wir jetzt, glaube ich, auch in dieser Vorschau und das wird auch wieder die EM zeigen, dass man den Vereinsfußball dann so wie so eine Schablone legt auf den internationalen Fußball. Bei England ist das beste Beispiel Harry Maguire. Der hätte jetzt auch bei dieser EM-Stamm gespielt, wenn er jetzt nicht verletzt abgereist wäre. Aber der war bei Manchester United nie unumstritten, aber der war 2021 im Turnier, im Elf des Turniers, hat auch 2022 eine tolle Weltmeisterschaft gespielt. Also das ist ja dann immer noch so ein Unterschied zwischen was ist auf internationaler Ebene, was auf nationaler Ebene. Und du hast natürlich recht, Walker, Trippier, beide über 30. Trippier musste sogar auf seiner falschen Position spielen, aber das hat in der Nationalmannschaft eigentlich meistens gut funktioniert. Also das ist nicht so, dass das nicht gut funktioniert hat mit der Defensive. Und sie haben ja auch noch die Fünferkette als Ausweichvariante, die sie gut können, für so Spiele, wo es dann eben darum geht, nochmal defensiv besser zu stehen. Und dann kannst du auch dann vielleicht nochmal anders aufstellen. Also sie sind schon da ein bisschen anpassungsfähiger, als man ihnen vielleicht zutraut.
Ich glaube, was dieses englische Team sehr stark macht, ist einfach eine gewisse Geduld, die man auch im Kreieren von Chancen so sieht. Die schaffen es, sich ihre Chancen rauszuspielen, aber sie sind trotzdem dabei immer sehr geduldig mit dem Ball. Und das macht England so gefährlich und für mich auch so, ja, eigentlich zu dem EM-Favoriten für mich, wenn man ehrlich ist.
Aber ich finde halt, England in Wembley ist halt eine Naturgewalt so. Also in England, wenn sie spielen. Und wenn sie irgendwo anders spielen, ja, also da kannst du auch mal gern irgendwie mal in die Binsen gehen. So bei
ja, aber dieses letzte Spiel gegen Island war doch auch im Wembley-Stadion.
Ja, so. Gut.
Also.
Aber diese Vorbereitungsspiele, ganz im Ernst. Also da gebe ich jetzt.
Ja gut, also dann sind wir wieder da. Dann sind wir wieder da, Entschuldigung. Dann sind wir wieder da, weil wenn du das so sagst, dann muss man aber auch dann ehrlich sagen, wann war denn das letzte, das richtig schlechte Spiel, wo es für sie um was ging? Also wenn wir jetzt sagen, Nations League zählt nicht, sondern es zählt halt WM, EM, EM-Qualifikation, WM-Qualifikation.
Ja.
Das war alles sehr gut. Und wir haben halt zum Beispiel, ist der ganze Taktik-Twitter abgegangen mit Nagelsmanns geiler Taktik gegen Frankreich da mit dem zurückkippenden Kroos und der Raute im Aufbau. das hat England 1-1 so gespielt mit Rice als abkippendem Spieler gegen Italien. Und die haben Italien damit auseinandergespielt und haben sie wirklich in zwei Spielen dominiert und kaputt gespielt. Also ich würde ihnen nicht zu schlecht reden tatsächlich, weil klar.
Die sind bei mir auch in den Top 3, also von der Punktzahl her. So. Aber das ist jetzt zu sagen, oh, super, weiß ich nicht.
Sie sind auch sehr jung. Also sie sind ja auch die drittjüngste Mannschaft zum Beispiel. Und haben auch auf vielen Positionen, wenn der eine ausfällt, dann musst du da einen sehr jungen Spieler reinnehmen. Und auch Jude Bellingham hat ja zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Der war am Ende nicht mehr in der Form. Klar, kannst du da auch Argumente finden, dass die nicht die überragende Mannschaft sind.
Und du hast halt schon immer, also durch diese ganze Gemengelage mit Southgate, der jetzt nicht der Karis oder in England jetzt nicht der unumstrittenste Typ ist, so. Und wenn halt mal irgendwas schief läuft, dann haut man halt gerne auch auf ihn drauf. Du hast halt immer so eine Gemengelage, da das ist irgendeine Kleinigkeit, und der ganze Tabloid-Wald dreht halt einfach durch. Und also da hast du schon auch immer Konfliktpotenzial. Aber unterm Strich, auch mit der Gruppe, so. Let's talk about Viertelfinale und dann mal schauen. So,
also. Das ist es nämlich, genau. Ja. Also sie werden auf jeden Fall ins Achtelfinale definitiv kommen. Ich denke, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen und dann ist der Schritt nicht mehr so weit, weil auch gute Chancen da sind. Also du musst eigentlich diese Gruppe gewinnen als England. Und das stimmt schon alles, was du sagst, Flo. Ich habe aber auch in einer Vorschau, ich glaube, es war bei der Totally Football Show, die These gehört, dass es gut sein könnte, dass man A, jetzt diesmal nicht in England ist und quasi eben, wenn da ein entsprechendes Rauschen im Blätterwald es gäbe, dann bekommt man das vielleicht nicht ganz direkt mit. Und eben tatsächlich, da wurde auch so fast die Gegenthese aufgestellt, dass es England befreien könnte, eben nicht in Wembley zu spielen, wie eben damals dieses Finale. Wobei sich da immer so zwei Dinge in der Argumentation vermischen. Das habe ich auch gehört mit Blick auf das Ausscheiden bei der WM in Katar. Southgate ist eben ein sehr vorsichtiger Trainer und deswegen sind sie ja auch defensiv sehr stabil, aber es kann halt immer mal wieder schiefgehen und da braucht man sich ja nur an die letzte EM gegen Deutschland erinnern, wenn Müller da die Chance zum 1-1 zum Beispiel nutzt. Ich meine, das war das Spiel, wo wir ja alle danach gesagt haben, Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren und wie immer hatten wir alle recht, zuvor das natürlich Uli Hoeneß, aber auch da war es so, dass England wirklich da den Deutschen immer wieder die Tür offen gehalten hat. Deutschland war einfach nur nicht in der Lage, durch diese Tür noch hindurch zu flutschen und ist dann auch zu Recht ausgeschieden. Und so ähnlich bewertet man auch dieses Spiel gegen Frankreich. Klar, verschossener Strafstoß, aber eben auch diese späte Umstellung, dass man dann erst spät auf Offensive gesetzt hat. Aber das ist das, was mich an diesem englischen Team interessiert. Ich finde es schade, dass Braithwaite nicht nominiert wurde, den hätte ich gerne gesehen, aber du hast eben junge Spieler mit dabei, du hast Bukayo Saka, der eine tolle Saison gespielt hat, Phil Foden. Ich freue mich total auf Mainoo, den habt ihr ja auch schon erwähnt, neben Rice, das könnte ein sehr, sehr dominantes Mittelfeldzentrum werden bei dieser EM und dann wird es sehr wahrscheinlich auf die K.O.-Rundenspiele vor allem ankommen und auch da hat ja England jetzt wirklich eine gute Erfahrung immerhin schon mal und dann hängt es halt auch an Spielglück und so weiter. Deswegen gebe ich England 9 Punkte. Die haben bei mir tatsächlich die zweitmeisten Punkte bekommen. Ein Team bekommt von mir 10. Über das sprechen wir aber nicht mehr heute. Dürft ihr schon mal alle euch auf meinen Tipp für Georgien freuen. Nein, der ist es nicht. Nele, wie viele Punkte gibst du England?
Also ich habe das ja vorhin schon angeteasert. Ich habe zwei Teams, die für mich höchste Punktzahl gegeben und England wäre da das zweite Team, was von mir 9 Punkte bekommt. Auch in dem Vergleich, dass ich Spanien 8 und Kroatien und Italien jeweils 7 Punkte gegeben habe. Mhm. Also es ist nur fair, England 9 zu geben, weil es ist eine geile Truppe und ich habe Bock. Und auch wenn ich noch ein bisschen mehr Bock auf die Todesgruppe D habe, sprechen wir aber morgen dann drüber.
Da sprechen aber, wir morgen ja. drüber, da müssen wir uns erst erholt haben. Tobi, wie viele Punkte bekommt England von dir?
Von mir bekommen sie ebenfalls 9.
Und jetzt bin ich gespannt, Flo. Sehen wir einen neuen Zettel?
Mach keinen Scheiß.
Wie viele Punkte?
8.
Frech.
Ja, interessant. Aber gut, wir werden dann sehen. Ich freue mich jetzt schon total auf das Power-Ranking dann am Ende. Jetzt schon Fan dieses selbsterdachten Moduses. Lasst uns über Serbien sprechen. Die sind Gruppengegner von England. England übrigens in Blankenhain jetzt eingezogen, also sprich Nachmieter des DFB. Wie man das bewerten will, weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist so. Deswegen dort wird England residieren und Serbien tatsächlich bezieht sein EM-Quartier in Augsburg. Das ist hier ums Eck, könnte man eigentlich hingucken. Serbien ist zum ersten Mal bei einer EM dabei, seit 2000, damals noch als Rest-Jugoslawien im weitesten Sinne. Allerdings war man 2018 und 2022 natürlich bei den WMs dabei, ist jeweils in der Vorrunde ausgeschieden. Trainer ist Dragan Stojkov und man hat sich qualifiziert als Gruppenzweiter hinter Ungarn. Zweimal gegen Ungarn verloren mit 1-2 und dann vor Montenegro, Litauen und Bulgarien die Qualifikation sicher gemacht. Das, Flo, wirft ja schon die ersten Fragen auf, wobei wir die Thematik haben, wie hoch hängen wir die Qualifikation, aber das Serbien früherer Tage hätte ich klar vor Ungarn gesehen, jetzt haben wir im direkten Vergleich gesehen, da hat man sich schwer getan. Für wie gut hältst du Serbien?
Ich glaube schon, dass sie überraschen können. Also wenn ich jetzt vor allem mir die Gruppe anschaue, ich glaube schon, dass die mit Dänemark um die zwei in der Gruppe mit konkurrieren können und auch Slowenien jetzt nicht abgeschlagen ist, aber da kommen wir noch dazu. Also ich glaube, dass das hinter England enger wird, als man so vielleicht gemeinhin denkt. Die haben halt immer noch gute Namen in der Mannschaft und Tobi hat es vorhin mal angesprochen, du hast halt immer Fragezeichen noch hinter Spielern, die in Saudi-Arabien nicht spielen, weil du halt einfach nicht weißt, wie kompetitiv war das jetzt. Oder vielleicht war es halt auch gut für sie, weil sie jetzt halt dann voll im Saft stehen. Aber du hast halt mit, um auf die Spieler zu kommen, mit Milinkovic, Savic und mit Mitrovic, zwei Spieler von Al-Hilal, die auf jeden Fall auf einer Erfolgswelle reiten, weil Al-Hilal hat, glaube ich, in der Saison so ziemlich alles gewonnen, was ging, außer die asiatische Champions League, wo sie irgendwie im Halbfinale verloren haben. Und ich glaube, sie hat noch zwischendrin eine Serie von fast 30 Spielen oder um die 30 Spielen, die sie in Folge gewonnen haben. Ja, und das ist, also das war Weltrekord oder am Weltrekord dran und der Kollege Mitrovic hat halt auch mal wieder seine 40 Tore gemacht in dem Jahr, so kennt man ja von ihm auch aus der zweiten Liga in England, aber lässt sich in Saudi-Arabien offensichtlich auch ganz gut bewerkstelligen. Dann hast du halt immer noch die üblichen Verdächtigen, Vlahovic, Jovic, Kostic, so, also da sind viele Menschen dabei, die man halt gut kennt, vor allem in der Offensive. Und du hast aber auch mit Samardzic einen sehr interessanten jungen Spieler, den man in Deutschland ja von Hertha-Zeiten aus kennt. Und also ich finde es eine interessante Mannschaft, die, glaube ich, wie immer, wenn sie kühlen Kopf behält und Spiele mit 11 Mann beendet, deutlich besser ist, als wenn es zu emotional hergeht. Und insofern für mich schon eine Überraschung in der Gruppe sein kann.
Ich finde es interessant, weil ich hatte so sehr ähnliche Gedanken wie du, als ich den Kader gesehen habe. Der Kader ist doch super geil eigentlich. Also Milinkovic, Savic, Tadic im Mittelfeld, Kasinovic, du hast Kostic noch dabei. Das ist ja eigentlich ein super Kader. Mhm. Und dann habe ich mir die Spiele von ihnen angeschaut. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen, weil dann wäre meine Wertung deutlich besser ausgefallen. Weil die spielen einen unfassbar defensiven Fußball. Sehr bieder, extrem bieder, 5-4-1. Die haben so viel offensives Talent, dass sie überhaupt nicht aufstellen. Also Kostic, bin ich gespannt, ob der bei der EM in der Startelf steht, hat zuletzt nicht immer drin gespielt. Auch im Mittelfeld, ein Samardzic hat auch zuletzt nicht gespielt, wird wahrscheinlich bei der EM dann spielen. Aber die haben eigentlich so viel offensives Talent, dass sie überhaupt nicht aufstellen. Auch vorne mit Vlahovic und Mitrovic sind ja eigentlich zwei Stürmer vorne drin. Aber auch das haben sie relativ selten mit Doppelsturm vorne gespielt. Also bin ich sehr gespannt, wie sie das jetzt bei der EM angehen. Ob sie das dann wagen oder ob sie es nicht wagen. Sie haben zuletzt getestet, 4-2-3-1, 4-3-3. Gegen Österreich haben sie 2-1 verloren, hätten zur Halbzeitpause eigentlich 4-5-0 hinten liegen müssen. Gegen Russland haben sie 4-0 verloren. Mhm. Also das sind halt schon dann die Leistungen. Sie spielen jetzt noch, nachdem wir das hier aufgenommen haben, gegen Schweden ein Spiel. Bin ich sehr gespannt auf die erste Elf. Aber das, was ich gesehen habe, hat mich 0,0 überzeugt, muss ich gestehen.
Nele, wie ist es bei dir?
Oh, mit Serbien tue ich mir irgendwie ein bisschen schwer. Irgendwie auch so wegen dieser ganzen EM-Debütantennummer. Gut, die haben tolle Einzelkönner, aber ist die Frage, ob sie das halt auch so als Team dann draufbringen können. Also was wir hinüberfallen lassen, ist die Nations League. Da sind sie in der Gruppe mit Norwegen, Slowenien und Schweden auf Platz 1 gewesen und dann in die Liga A aufgestiegen. Das muss man auch erstmal schaffen. So, das würde ich noch hinzufügen. Wir sprechen ja auch gleich noch über Slowenien, da habe ich gefühlt mehr Probleme mit, aber was ich mir so aus dem Blätterwald zusammengelesen habe, dass Serbien irgendwie ein bisschen Probleme im Spielaufbau hat mit vielen ungenauen Pässen und dass das eben auch das Defensivspiel beeinflusst und eben große, viele Lücken reißen lässt, wo der Ball dann mal eben in die Tiefe durchgesteckt werden kann, was sehr viele Teams sehr gut können bei dieser Europameisterschaft, gerade England, Dänemark. Ich bin ein bisschen vorsichtig, weil wir haben eben diese tollen Einzelkönner, die ihr auch alle schon angesprochen habt. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn das klappt und wenn die sich zusammenreißen, dass Serbien auch ein ganz guter Überraschungskandidat für diese Europameisterschaft sein kann. So ein Wales, so theoretisch, vielleicht sogar.
Das trifft einen Nerv bei Flo und mir. Warum? Das hat er vorhin schon mal angedeutet. Ich bin bei Serbien auch eher skeptisch. Ich kann allerdings gleich vorwegnehmen, für mich sind Dänemark, Slowenien und Serbien, die sind für mich auf einem Level, kommen aus komplett unterschiedlichen Richtungen und es gibt unterschiedliche Gründe dafür, aber also da könntest du auch würfeln, meiner Meinung nach, und um eine Reihenfolge festzulegen. Und das macht es irgendwie auch so schwierig, sie zu bewerten. Ihr habt im Grunde alle Dinge gesagt, die ich mir auch notiert hatte. Es ist interessant, mal zu gucken, eben wie die einzelnen Saisonverläufe der Spieler waren, aber auch daraus kannst du ja nicht immer was ableiten, wegen den Al-Hilal-Spielern oder auch Pavlovic zum Beispiel, bin ich sehr gespannt darauf, den in der Abwehr zu sehen, hat eine gute Saison bei Salzburg gespielt. Ja, hat halt eine gute Saison bei Salzburg gespielt. Also ich glaube, auch das muss ich jetzt nicht weiter erklären. Es ist nicht das allerhöchste Niveau, nicht mehr so wie früher, wo es ja durchaus nochmal anders waren, wo Mitrovic noch woanders gespielt hat und Milinkovic, Savic. Aber es kann auch reichen. Also, Tobi, du hast ja recht, wenn du sagst, es ist nicht der schönste Fußball gewesen. Ich habe mir auch, was habe ich denn von Serbien gesehen? Ich glaube, da habe ich mir alle Tore angeguckt, weil die UEFA hat das immer zusammengeschnitten auf den Seiten der einzelnen Teams. Und die habe ich so durchlaufen lassen. Ich konnte mich danach an nichts mehr erinnern. Während ich bei Schottland und so, hast du da klare Abläufe gesehen bei Serbien. Also jetzt gerade könntest mich schütteln und rütteln, könntest mir sagen, wie sind die Tore da gefallen? Weiß ich nicht mehr. Sie waren drin. Mehr kann ich nicht sagen. Vielleicht das Team ohne Eigenschaften. Dann vergeben wir doch mal Punkte. Tobi, wie viele Punkte hast du Serbien gegeben?
Ich hatte eigentlich 3 gegeben.
Aber?
Bin aber jetzt, glaube ich, nach unserer Diskussion gehe ich auf 4 hoch, wenigstens. Ja, 4 ist, glaube ich, dafür. Die individuelle Klasse ist da, deswegen 4 Punkte. Mhm.
Flo?
Bei mir sind es auch 4. Und ich wollte aber noch erwähnen, dass also Trainer ist ja Dragan Stojkovic. Und ich fand den als Spieler eigentlich ziemlich cool. Also so ein Zehner der alten Schule irgendwie so ein bisschen. Und als Zehner natürlich auch offensiv. Aber man darf halt nicht immer vom Spieler auf den dann Trainer irgendwie so schließen. Und deswegen trotz meiner Begeisterung für gewisse individuelle Klasse dieser Mannschaft 4 Punkte.
Nele?
Also wenn Tobi Punkte tauscht, dann möchte ich auch nochmal Punkte tauschen. Ich hatte nämlich 5 aufgeschrieben, aber ich würde gerne auf 4 runtergehen.
Okay, ich bleibe bei meinen 6 Punkten, denn ich finde, Serbien ist ein guter Durchschnitt dieser EM. Ich glaube, mein Durchschnitt ist einfach höher als euer Durchschnitt. Also bei mir dürfte 6 ungefähr so genau die Mitte des Turniers sein. Und genau da liegt für mich Serbien. Und auf welcher Seite der Mitte sie dann rauskommen, das wird dann sehr wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, wie man in dieses Turnier reinstartet. Gegen England, dann gegen Slowenien und das letzte Spiel wird gegen Dänemark stattfinden. Und genau über jenes Dänemark wollen wir jetzt sprechen. Im letzten Turnier ist man bei der WM sieglos als Gruppenletzter ausgeschieden gegen Frankreich, Australien und Tunesien. Und dann hatten wir das Halbfinale bei der letzten EM, die wir wegen Christian Eriksen ja nochmal eine ganz besondere Geschichte geschrieben hat. Der ist auch wieder zurück. Und immer noch da ist Kasper Jöhmund, der ist weiter Nationaltrainer, setzt viel auf Erfahrung in seinem Kader. Dänemark hat sich souverän vor Slowenien qualifiziert. Slowenien, ja auch Gruppengegner, deswegen erwähne ich es. Allerdings hatte man auch 2 Niederlagen gegen Kasachstan und Nordirland. Nordirland war am letzten Spieltag, da ging es um nichts mehr. Aber eben auch hier ein einerseits, andererseits. Nele, was denkst du, wenn du an Dänemark bei dieser EM denkst?
Uff, also ich bin noch so ein bisschen vorsichtig. Dänemark kann Europameisterschaft, das haben die letzten Jahre, also das haben so die Vergangenheit von dem Team auch gezeigt, dieser grandiose Titel vor 32 Jahren, wo sie eigentlich dieses Sensationsteam, wo sie eigentlich nicht mal qualifiziert waren und dann wegen dem Ausschluss von Jugoslawien dann doch noch dabei waren und dann einfach mal den Titel geholt haben, kann man ruhig mal machen. So ein Team ist das 92er-Team jetzt in 2024, glaube ich, so nicht mehr. Also es gab jetzt gegen im Juni nochmal ein Testspiel gegen Schweden, 2-1 gewonnen, voll okay. Es wird jetzt noch gegen Norwegen getestet, nachdem wir aufgenommen haben. Ist auch, glaube ich, eine gute Idee. Die Testspiele im März habe ich mir überschrieben mit Testspiel ohne Glanz, aber mit konzentrierter Abwehrarbeit. Und ich glaube, das ist es, was Dänemark ein bisschen ausmachen könnte bei dieser EM. Also Fünferkette hinten ist, glaube ich, so Fünferkette in der Defensive und in Dreierkette im Spielaufbau, würde mich nicht wundern. Eigentlich hat Dänemark ein sehr hohes, sehr gutes Gegenpressing, zwingt viele Gegner zu schnellen Fehlern und kann dabei den Ball aber auch ganz gut in den eigenen Reihen halten und damit Raum gewinnen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kasus Knaxus. Dänemark hat eigentlich eine gute Idee, um in so ein Spiel reinzukommen und auch in so eine EM. Man hat aber auch in diesen Quali-Spielen unter anderem gegen Slowenien gesehen, dass sie es dann nicht durchziehen und nach vorne kommen und Tore schießen können. Und das ist so ein bisschen, warum ich so ein bisschen hadere mit Dänemark. Es fehlt so der torgefährliche Stürmer. In Katar haben sie nur ein Tor geschossen. Ist die Frage, ob jetzt die jungen Willen, die jetzt nachkommen, also der Højlund von Atalanta Bergamo zu ManU gewechselt, irgendwie für 75 Millionen Euro, ist jetzt Stammspieler in der Premier League, hat die meisten Treffer in der Quali gemacht für Dänemark, könnte vielleicht bei diesem Turnier richtig durchstarten und auch Torschützenkönig werden, aber dafür muss das ganze Team zusammenarbeiten und da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher.
Oder Jonas Wind wird Torschützenkönig. Der hat ja auch eine gute Anfangsphase der Saison bei Wolfsburg gehabt. Aber da haben wir ja, Tobi, schon so ein bisschen die Grundproblematik umrissen bei Dänemark. Einige bekannte Namen, einige wenige junge Namen insgesamt, aber der älteste Kader dieser EM. Wir könnten jetzt positiv von Erfahrung sprechen, negativ könnte man eben anschließend an das, was Nele gesagt hat. Es fehlt manchmal so ein bisschen der Drive. Das war auch das, was mir aufgefallen ist, auch wenn ich kein Spiel über 90 Minuten sehen konnte. Ich habe da immer nur so reingeguckt.
Ja, es ist eine schwierige Mannschaft. Schwierig zu bewerten, finde ich auch, weil der Trainer Kaspar Hühlmann, der auch einer ist, der häufig die Formation wechselt, sich an den Gegner anpasst. Das funktioniert dann mal sehr gut und das funktioniert sehr schlecht. Sie sind eigentlich gut besetzt, haben aber dann auch manchmal das Problem, ins letzte Drittel reinzukommen, haben in der Quali die meisten Flanken geschlagen aller Teams. Also das ist so ein Weg, auch Hjelmund vorne zu finden. Und da sind auch viele Tore drüber gefallen. Also er ist da häufig im Strafraum dann zugegen gewesen. Die sind auch nicht immer hoch gewesen, die Flanken, auch gerne mal flach. Und dann ist für mich doch die große Frage, wie stellt sich diese Mannschaft auf bei der EM? Mein Vertrauen in Hjelmund ist so ein bisschen gefallen durch die WM, weil er da wirklich in allen drei Spielen immer jeweils was anderes probiert hat und keins davon hat so richtig funktioniert. Also da hat er so ein bisschen bei mir gelitten, deswegen bin ich sehr gespannt. Aber grundsätzlich ist der Kader ja nicht schlecht besetzt, habt ihr ja auch schon analysiert.
Flo, was denkst du?
Ja, also man muss ja ehrlich sagen, die WM ist ja schon irgendwie noch so ein bisschen der letzte Eindruck und der frischste Eindruck. Ist ja auch erst anderthalb Jahre her. Und das war natürlich alles andere als gut. Ich glaube, mit der Mannschaft kann was erwachsen, das besser ist, als was wir bei der WM gesehen haben. Aber es ist halt schon noch sehr kleinteilig und es ist halt schon ein sehr fragiles Puzzle, das da irgendwie zusammengesetzt werden muss. Also Højlund habt ihr ja angesprochen, der muss halt dann schon auch seine Tore machen, damit die weiterkommen. Dann hast du halt schon auch einige Spieler, die schon so ein bisschen über ihrem Zenit sind. Also älteste Mannschaft angesprochen, Schmeichel ist, glaube ich, schon 37, weiß jetzt auch nicht, ob er spielt, aber wahrscheinlich schon. Oder spielt Renault? Nee, Schmeichel wird schon nochmal dürfen.
Also nach dem, was Hjelmund so gesagt hat, klingt so, als ob eigentlich fast alle erfahrenen Spieler spielen würden. Er hat auch so Dinge gesagt wie, also vor dem Schweden-Testspiel hat er gesagt, ja, ich nehme jetzt nicht jemanden raus aus dem Team, weil er ein schlechtes Spiel gegen Schweden macht. Nur bei Verletzungen oder körperlichen Problemen wird es Änderungen geben. Zitat Ende.
Ja, und dann hast du Kjær, Delaney, Eriksen, Westergaard, ist zwar erst 31, aber das sind alles so Spieler, wo ich sage, die sind schon eine ganze Stange dabei und die Jungen haben halt noch nicht so Fuß gefasst. Also, du hast neben Højlund hast du noch einen anderen 21-Jährigen, der bei Bologna Linksverteidiger spielt, Christiansen. Ja, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht oft gesehen. Also kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Wie gut der ist, Stormsgard, kennen wir schon von den letzten Turnieren. Der ist jetzt 23. Interessanter Spieler, finde ich, vorne. Aber jetzt halt auch keiner, der halt permanent Torgefahr ausstrahlt. So. Also ich glaube, die müssen auf der Hut sein, dass sie sich in der Gruppe anständig durchsetzen, weil ja, Serbien und Slowenien jetzt auch keine angenehmen Gegner sind einfach. Und England sowieso nicht.
EM-Quartier übrigens im wunderschönen Freudenstadt in Baden-Württemberg. Kann man gut Maultaschen essen. Also läuft.
Und Fun Fact, Dänemark ist neben Albanien der einzige Kader, der nur aus Legionären besteht. Um dieses schöne alte Wort zu benutzen. Also da spielt kein einziger in der dänischen Liga.
Das ist ja dann wiederum ein Qualitätsmerkmal für die Mannschaft.
Bäm, eine ganze Liga gedisst. Stark. Da haut er nochmal kurz vor Schluss einen raus. Also ihr seht schon, liebe Hörerinnen und Hörer, Dänemark ist schwer einzuschätzen und damit auch schwer zu bepunkten. Flo, wie viele Punkte bekommen die Dänen von dir?
Anständige 6.
Mhm. Nele?
Solide 5.
Tobi?
Bei mir gilt das, was du zu Serbien gesagt hast, nämlich in Dänemark ist für mich der absolute EM-Durchschnitt und deswegen sind sie bei mir 5. Ich habe da abgerundet, fieserweise.
Genau, es ist quasi das FC Augsburg der EM. Bei mir bekommen die Dänen auch 6 Punkte und ich könnte mir alles vorstellen, was bei Dänemark passiert. Das habe ich aber gerade schon gesagt. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass man Slowenien noch als drittes Team als Gegner haben wird in dieser EM. Und das wird auch das Auftaktspiel für Dänemark sein. Das heißt, die beiden, die sich in der Quali schon gesehen haben, die treffen sich jetzt wieder. Und die Quali war für Slowenien aber etwas emotionaleres als für Dänemark, denn es ist die erste Teilnahme an einem Endrundenturnier seit 2010, überhaupt erst die zweite EM-Teilnahme nach 2000. Auch daher könnt ihr sehen, war das schon etwas Besonderes für Slowenien, dass man zu diesem Turnier gereist ist. Trainer ist Matthias Keck, der war schon mal Trainer von 2007 bis 2011, also auch damals schon war er für die Qualifikation zum Turnier damals verantwortlich, scheint also ganz gut darin zu sein, sein Team zu Turnieren zu führen. Und jetzt ist dann die Frage, Tobi, wie gut wird er sein, sein Team durch dieses Turnier durchzuführen?
Das ist eine sehr gute Frage. Slowenien ist sicherlich eine der Mannschaften, wenn man rein auf den Kader guckt, da ist nicht viel dabei, was ich an Spielern kenne, bin ich ganz offen. Da sind sehr viele Spieler dabei, die nicht im obersten Regal spielen. Herausstechen natürlich Šeško, der Leipziger Stürmer, der vorne im Zentrum ist. Ansonsten ist das eine Mannschaft, die vor allen Dingen über die Einheit kommt, also die über taktische Disziplin kommt und die darüber kommt, den Gegner im klassischen 4-4-2 mit Konterfokus anzulaufen. Das machen sie aber, wie viele andere EM-Teilnehmer, sehr gut. Also sie sind eine Mannschaft mit einer hohen Kompaktheit, die sich aber auch nicht komplett versteckt, sondern auch immer wieder nach vorne schiebt. Keck hat da wirklich gute Prinzipien eingebaut in die Mannschaft. Und dann haben sie natürlich vorne mit Šeško einen Stürmer, der diese Konter dann auch vollenden kann und der auch im Pressing vorangeht. Das ist, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr guter Punkt. Zum Beispiel, da haben sie es geschafft, gegen Portugal im Test im März lange Zeit, ich glaube bis zur 78. Minute, keinen einzigen Torschuss zuzulassen. Und das ist ja auch schon mal ein Wert. Also die können gut verteidigen, was für so ein Turnier nicht ganz so schlecht ist.
Und haben ja auch gewonnen gegen Portugal mit 2-0. Also das war so eins der bemerkenswerten Ergebnisse der März-Testspielphasen bei vielen Ländern. Flo, was würdest du anfangen mit Slowenien? Ich vermute, auch du wirst jetzt nicht alle Spieler da kennen. Also Oblak und Šeško, das sind die beiden, die sind am bekanntesten, aber dahinter hört es dann schon relativ schnell auf. Also ich musste viel in Suchmaschinen eingeben, ehrlicherweise.
Ja, auf jeden Fall. Also du hast dann noch so ein Zweigestirn aus Udine und noch zwei von Sturm Graz, die man irgendwie noch erwähnen könnte. Das sind Bjol Lovric von Udine und Horvat Stankovic von Sturm Graz. Sturm Graz. Aber klar, also ich meine, du hast Šeško vorne, der auch wirklich schon für Slowenien echt auch tolle Spiele gemacht hat. Und ich fand, also gerade die letzten Spiele bei Leipzig, also Es war so ein bisschen schade, dass Leipzig dann nur noch in der Bundesliga gegurkt hat. Aber was der da abgerissen hat und also ich fand den mit den formstärksten Offensivspieler in ganz Europa so die letzten Wochen. Und was der geknipst hat, also wenn er das irgendwie konservieren kann in dieses Turnier, dann ja, Hut ab, weil der halt auch einer ist, finde ich, der jetzt halt nicht nur die Bälle braucht, irgendwie im Strafraum und da halt irgendwie am langen Ast verhungern kann, sondern also der initiiert ja schon auch mit. Und ich habe sie gesehen gegen Finnland in der Qualifikation, da fand ich die wirklich beeindruckend stark, weil ich hatte nichts erwartet und habe sehr viel bekommen. Und ja, wenn du halt eine Granate vorne hast und einen super Torwart hinten drin und der Rest des Teams kann gut verteidigen, was sie wirklich können. Ich sehe da auch in den letzten Jahren also erstaunlich wenig Niederlagen. Also die haben jetzt, glaube ich, auch gegen 1-2 Niederlagen in den letzten 2 Jahren gehabt, that's it. Die haben gegen Portugal gewonnen, die haben gegen die USA gewonnen. Und das ist jetzt ein Argument natürlich, das auch immer in beide Seiten ausschlägt. Sie kennen jetzt ihre Gegner. Also sie haben gegen Dänemark jetzt in der Quali gespielt und gegen Serbien, glaube ich, in der Nations League jeweils 2-mal, also schon im kompetitiven Raum in den letzten 2 Jahren gegen die gespielt und haben da bestimmt entsprechend ihre Schlüsse rausgezogen, aber die anderen natürlich auch. Also das spricht ja jetzt nicht nur für Slowenien. Aber wie ich eingangs ja schon erwähnt habe, ich sehe die jetzt nicht komplett chancenlos in der Gruppe, sondern ich sehe da eher so ein Three-Pack mit Dänemark und Serbien, wo Slowenien schon der Außenseiter ist, aber nicht chancenlos.
Ich finde das richtig krass, was für ein Sportland Slowenien ist. Würde ich hier nochmal gerne einfließen lassen. Ey, das ist der kleinste EM-Teilnehmer, 2 Millionen Einwohner, aber absolute Sport-Megastars hervorgebracht. Also Radfahrer Tadej Pogacar, NBA-Star Luka Doncic, die Sportklettlerin Janja Garnbret, Skispringer wie Sand am Meer, auch in den klassischen Sportarten wie, also Teamsportarten, Handball, Frauen und Männer, Basketball, Volleyball, also das ist wirklich unfassbar und das ist eigentlich fast schon schade, dass wir so aus dem Fußball da nicht so viel hören. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch mal schön, aus dieser Fußballbubble dann auch rauszukommen und zu sagen, hey, Slowenien kann einfach sehr viel und Fußball anscheinend auch ein bisschen, sonst hätten sie sich nicht qualifiziert. Was ich mir noch zu Slowenien aufgeschrieben habe, dass die auf dem Papier das viertbeste Team in dieser Gruppe sind. Und ich habe nicht viertschlechtestes gesagt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie es trotzdem schaffen, in die K.O.-Runde einzuziehen. Aus dem einfachen Grund, in dieser Gruppe müssen, egal was, also da kommt es wirklich drauf an, Tore zu schießen. Und ihr habt eben über Šeško aus dem Raba-Konglomerat schon gesprochen. Wenn das Slowenien kann, dann mit ihm. Und ich bin sehr gespannt.
Und hat mit Andras Sporer noch jemanden an seiner Seite, mit dem er sich im Nationalteam ganz gut versteht, der jetzt auch nicht so wenige Tore für Panathinaikos gemacht hat. Was noch ein Thema war in slowenischen Medien, war die Rückkehr von Josip Iličić, der mit 36 Jahren nach 2 Jahren Abstinenz zurückkommt. Der hatte mentale Probleme und deshalb seinen Vertrag mit Atalanta Bergamo aufgelöst, hat die jetzt aber überwunden und spielt seit Oktober 22 in Maribor und hat dort so gute Leistung gezeigt, dass er jetzt wieder zur EM mitfahren darf. Und nach dem, was ich so gelesen habe, war das so, also Oblak und Iličić sind quasi so die alten Hasen im Team und drumherum eben einige Jüngere, inklusive natürlich Šeško, über den wir jetzt wirklich schon genug Worte verloren haben. Aber das hat nochmal so für einen kleinen Begeisterungsschub
gesorgt. Also gerade das mit Iličić ist halt wirklich eine super Geschichte, weil wirklich lange nicht klar war, ob er überhaupt als Fußballprofi wieder anständig kicken wird können, weil da wirklich ganz andere Themen bei ihm im Vordergrund standen und der halt auch zwischenzeitlich extrem an Gewicht zugenommen hatte und halt wirklich auch nicht fit war und halt wirklich halt, gesundheitliche Probleme hatten, die eben dann nicht mehr mit Fußball irgendwie zu beheben sind. Und das ist eine super Geschichte und ich fand auch schön, dass du dieses Slowenien als Sportland so angesprochen hast, weil sich da auch wieder der Kreis schließt zu den Anfang der 2000er Jahre. Damals hatte man es nämlich auch so gesagt, so hoppala, da waren die plötzlich bei der Handball-EM im Finale hatten mit Primož Peterka den ersten Skispringer, der den Gesamtweltcup gewonnen hat, so um die 2000er Wende. Und Slowenien damals eben mit Saović war auch damals bei der EM dabei und hat auch echt coole Spiele gezeigt. Ich erinnere mich da an 3-3 gegen Jugoslawien in der Vorrunde. Und das war damals halt eine sehr erfrischende Mannschaft. Und diesen frischen Wind oder dieses erfrischende Element erhoffe ich mir jetzt so ein bisschen auch. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen biased von dem Spiel gegen Finnland, das ich gesehen habe, wo es für Finnland um viel ging, aber Slowenien das halt einfach routiniert dominiert hat, aggressiv war und das 3-0 gewonnen hat. Und mit Šeško jetzt einen Spieler hast, wo du sagst, boah, der kann wirklich momentan die Lichter ausschießen, weil er so gut ist, also so gut drauf. Deswegen mal gucken. Und wenn dann halt noch so eine Ilicic-Geschichte noch so durchwabert und lass die jetzt mal ins Achtelfinale kommen und der vielleicht spielen und vielleicht als Joker ein Tor machen, pipapo, dann ist es halt so eine, ja, so ein EM-Phänomen und alle finden es irgendwie super und kaufen sich Slowenien-Trikots.
Aber wirklich, das heißt, deine Begeisterung für Slowenien gießt du in wie viele Punkte, Flo?
Das ist natürlich jetzt ein harter Cut, aber mehr als 4 wären es auch da nicht. Es ist eine wohlwollende Begeisterung, aber man muss ja auch realistisch bleiben.
Okay, ich sehe schon. Nele, wie viele Punkte bekommen Sie von dir?
4, auch für das EM-Quartier in Wuppertal.
Sehr schön. Und Tobi?
Ich gebe auch 4 und würde gerne bei Serbien auf 3 dann runtergehen. Nochmal zum Nachhinein, aber ich finde Slowenien besser als Serbien. Das möchte ich auch in meinen Punkten ausdrücken.
Okay, alles klar. Ich bleibe bei meinen 6, denn ich habe alle mit 6 gewertet. Slowenien, Dänemark und Serbien. Und jetzt muss ich aber nochmal kurz nachgucken, weil ich habe Sprockhövel hier als EM-Quartier gelesen. Warum sage ich denn das heute die ganze Zeit falsch? Aber in meinen Aufzeichnungen steht auch tatsächlich Wuppertal drin. Das heißt, ich gehe davon aus, Wuppertal wird stimmen. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden. Denn an dieser Stelle kann ich mich ganz herzlich bedanken bei Das Cloud, bei Grogi, bei NiceCookie007, bei Arsene Benger, beim SVW Dirk und bei Rob Cheng. Sie alle sind Rasenfunk-Discord-Nutzerinnen und Nutzer. Und die haben mir geholfen bei der Vorbereitung dieser Folge hier. Die haben mir in alle 24 Dokumente eben so ein paar Grundsatzinfos reingeschrieben, zum Teil auch deutlich mehr. Vielen herzlichen Dank an euch. Habt ihr mir wirklich sehr, sehr geholfen. Und Wuppertal war natürlich richtig, so wie es im Dokument hier drin stand. Und dann Shame on you, Kicker. Hier ist es nämlich falsch. Da steht Sprockhövel im Hotel Das Vesper. Das hätte aber auch einfach wirklich so schön gepasst. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo dieses Hotel dann wirklich steht. Ja, ihr drei, das war interessant. Ich freue mich schon total auf morgen. Morgen nehmen wir die Gruppen D, E und F auf. Ich meine, über wen wir noch nicht gesprochen haben. Niederlande, Frankreich, Österreich haben wir noch nicht besprochen. Portugal haben wir noch nicht besprochen. Plus noch viele andere Teams. Frankreich, habe ich Frankreich gerade schon genannt? Frankreich haben wir auch noch nicht besprochen. Also da wird noch so einiges kommen. Aber ich danke euch schon mal für den Moment sehr. Ich bin total gespannt, wie unser Power Ranking morgen aussehen wird. Das ist jetzt schon interessant. Also herzlichen Dank an Nele Hüpper. Danke dir.
Ja, vielen Dank. Hat auch ein bisschen Spaß gemacht.
Das ist schön, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat. Danke an Tobi.
Danke für die Einladung.
Kauft Die Weltmeister von Bern, Biografie einer Jahrhundertmannschaft. Sehr schönes Buch und herzlichen Dank an Flo Bogner. Danke dir, lieber Flo.
Danke auch. Ich weiß nicht, ob wir Sie morgen nochmal sehen werden, aber 10 Punkte auf jeden Fall an die Runde.
Ah, stark, sehr gut. Bei YouTube werdet ihr sehen, er hat sie gerade gezeigt. Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Es gibt nur noch ganz wenig zu sagen. Zum einen macht mit bei unserem Tippspiel, wird verlinkt sein. Ihr könnt auch sehr gerne euch im Forum engagieren. Auch das wird verlinkt werden. Und vor allem helft uns mit, den Rasenfunk zu finanzieren. rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie das geht. Und unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr jetzt zum halben Preis Beanies, ein paar wenige Shirts, ein paar wenige Hoodies und Tassen kaufen. Kauft uns bitte alles weg. Das Ganze fließt dann auch in Gästehonorare und so weiter und so fort. Und in dieser Folge bedanke ich mich bei Marcel, Friedrich Weber, bei Sefrinovic, Alex, Adrian, Basler, Bremer, Christoph und Dick Advokat. Sie alle haben uns unterstützt und sich auch registriert als SupporterIn auf rasenfunk.de/supportersclub. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Empfehlt diese Folge hier weiter. Bleibt dem Rasenfunk treu, bleibt gesund. Hört auch den zweiten Teil der EM-Vorschau. Der wird ungefähr in 24 Stunden veröffentlicht. Bis dahin, macht's gut. Wir freuen uns auf die EM. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.